Leute, es geht weiter. Das ist die nächste Folge des Schachpodcasts. Wir haben mittlerweile das Jahr 2024 erreicht. Das ist eine Premiere. Alle anderen Aufzeichnungen, die es bisher gab, waren im Jahr 2023 schon. Jetzt haben wir endlich das Jubiläumsjahr erreicht und es gibt noch eine andere Premiere. Zum ersten Mal ist jetzt endlich ein Jugendlicher hier im Podcast, nämlich der Piotr Alexander Arp. Hat sich in sein Auto gesetzt und ist zu mir gefahren. Ist heute hier mein Gast. Ich freue mich, dass du da bist. War es schwierig. Es liegt Schnee in Essen und du bist aber gut durchgekommen, oder?
Ja, das stimmt. Also ich glaube, heute Morgen noch, vor allem gestern war es teilweise wirklich recht schwierig. Ich bin auch gestern Abend noch nach Burg Altendorf gefahren, da war es teilweise wirklich sehr vereist, aber ich meine, jetzt auf diesem Weg, jetzt noch während, da ging es eigentlich wirklich recht gut.
Ja, du hast einen kleinen Flitzer, habe ich gesehen.
Ja.
Ist das dein eigener?
Quasi, offiziell nicht. Also offiziell gehört er eigentlich mein Vater, aber wir teilen uns den und meistens fahre ich den eigentlich.
Ja, so muss das sein.
Ja.
Okay, sehr gut. Also du bist perfekt hier durchgekommen von Heisingen
Ja.
nach Essen-Werden. Also wir sitzen bei mir im Arbeitszimmer im Büro. Und ja, zwei Premieren habe ich gesagt. Also einmal endlich ein Jugendlicher ist hier. Das wurde auch mal Zeit. Und zum anderen ja, die Premiere, dass wir eben das Jubiläumsjahr jetzt erreicht haben, 2024. Es ist viel passiert, ne? Also jetzt am Anfang des Jahres schon. Es liegt Schnee in Essen. Unglaublich, es liegt ganz schön viel Schnee. Und ja, vor anderthalb Wochen ungefähr, Anfang des Jahres 2024, ist Franz Beckenbauer gestorben. Ach ja, und es ist einfach, das Jahr ist schon intensiv losgegangen. So, wir hatten auch schon die erste Veranstaltung im Jubiläumsjahr. Stefan Engelbrecht und Till Engel hatten einen netten Gesprächsabend, haben sich bei uns ins Jugendzentrum gesetzt und haben Geschichten aus den letzten 40 Jahren erzählt. War ein sehr schöner Abend. Und am Sonntag, das ist in einigen Tagen, findet die erste so richtige Veranstaltung statt, die auch in unserem Programm steht. Das ist nämlich eine Simultanveranstaltung mit Rustam Kasimdzhanov. Das ist ein ehemaliger FIDE-Weltmeister und der spielt an 25 Brettern gegen uns. Piotr, du bist nicht dabei, hast du gesagt, ne?
Ja.
Weil du fürs Abi lernen musst, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, nicht direkt fürs Abi. Also bei mir in meinem Fall ist es so, dass wir in unserer Schule, dass man theoretisch Abitur und das IB machen kann. Und das IB ist internationaler Abschluss. Und da muss man halt eben für jedes Fach Essays schreiben, also Aufsätze, die eine gewisse Wortanzahl haben müssen. Und bei mir ist es so, dass gerade zwei in ähnlichen Zeitraum beieinander liegen und bei beiden lege ich etwas hinterher und deswegen
Ja,
brauche ich diese zusätzliche Zeit.
das ist wichtig.
Ja.
Ja, aber letztendlich geht es schon ums Abi, oder?
Nein, das ist eigentlich separat davon.
Ach so.
Aber es wird auch, es zählt in einen anderen
Okay,
Abschluss ein.
ich komme gleich nochmal darauf
Ist
zurück. Das
etwas
will ich
kompliziert,
natürlich
ja.
genauer wissen. So.
Ja.
Ja, ich hatte gesagt, zwei Premieren. Die dritte Premiere ist, dass jetzt heute hier ein Gast bei mir ist. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht, ne? Also sind schon. Ich glaube, du bist seit 2017 bei den Schachfreunden im
Das kann wohl
Verein.
sein.
Und das heißt, das sind jetzt mittlerweile schon 6 oder 7 Jahre. Und wir haben uns, glaube ich, nur einmal oder zweimal erst gesehen. Ne? So kann es gehen mit Corona-Zeit und so. Das heißt, wir kennen uns noch gar nicht so gut. Das macht aber überhaupt nichts. Wir werden jetzt hier trotzdem uns sehr gut unterhalten. Und ja, ich freue mich darauf, was du so aus der Perspektive unserer großen Jugendabteilung dann auch mal zu erzählen hast. Ja, wir haben dieses Jubiläum, 100 Jahre Schachfreunde werden. Ich habe schon gesprochen mit ja, wichtigen Personen aus dem Verein. Das waren aber immer ja, gestandene Personen, ne, die schon im Vergleich zu dir ein bisschen älter sind. Ja, und deswegen ist es jetzt mal höchste Zeit und auch sehr interessant, dass wir da mal einen Kontrapunkt setzen und jetzt auch ja, die Jugendabteilung, die ja die Hälfte unseres Vereins ausmacht, ja, dass die ja auch mal zu Wort kommt im Podcast. So. Es gibt noch eine kurze technische Durchsage sozusagen. Also es ist so, dass ich zum ersten Mal jetzt bei mir das Setup für die Aufnahme ein bisschen verändert habe. Wir haben festgestellt, dass bei einigen Podcasts die Tonqualität nicht so gut gewesen ist. Das hat sich bei der Aufzeichnung zum Beispiel mit Jens Rehfeld leider erst im Nachhinein herausgestellt. Da hatte sich irgendwie bei der Aufzeichnung der Fehlerteufel eingeschlichen. Deswegen habe ich mich nochmal schlau gemacht, was man da ändern kann, was man verbessern kann. Und haben jetzt hier das ganze Aufnahmesetup ein bisschen verbessert und hoffen, dass das jetzt heute eine sehr gute Tonqualität wird. Eierkartons habe ich nicht bei mir an die Wand gehangen, aber ja, einige Verbesserungen vorgenommen und ich hoffe, das wird jetzt alles gut. So. Ja, Piotr, du bist mit dem Auto gekommen, haben wir schon gesagt. Wie lange hast du denn den Führerschein? Also du bist 18 Jahre alt,
Ja.
ne? Jahrgang 2005. Kannst du noch nicht so lange haben, oder?
Doch, also ich habe den schon etwas länger. Also ich habe den, ich glaube, April oder Mai 2023 habe ich den Führerschein gemacht und dann bin ich noch, ja, bis meinem Geburtstag Ende Juli noch begleitet gefahren und ja, seitdem habe ich den Führerschein.
Begleitet fahren muss man da. Saß immer dein Vater neben dir oder wer war das?
Manchmal war es auch meine Mutter, aber meistens war mein Vater und das habe ich auch bevorzugt.
Weil du zu dem Zeitpunkt noch 17 warst, oder warum
Genau,
nicht? Ja.
ja.
Ja, und wie läuft's? Alles gut oder gab es schon kritische Situationen?
Kritische Situation gab es durch die eine oder andere, aber bisher bin ich noch unfallfrei.
Und wie war es in der Fahrprüfung? Warst du nervös?
Ich würde sagen, am Anfang ja, aber das hat sich recht schnell gelegt. Es war auch ein recht junger und entspannter Prüfer. Und bei mir gab es auch noch so eine spezielle Situation, dass der Prüfer sich in diesem Gebiet überhaupt nicht ausgekannt hat.
Da, wo ihr
Also,
hergefahren seid, kannte
ja
der die
genau,
Gegend auch.
der war neu. Und es wurde, dass mein Fahrlehrer die Strecke angeben durfte. Und mein deswegen sind wir häufig Straßen gefahren, die wir schon kannten und von daher gab es nicht
Okay.
allzu viel Neues.
Aber die Prüfung war ohne weitere Vorkommnisse, anstandslos, hast du den Schein bekommen oder war es irgendwie knapp?
Ich glaube, auf den letzten Metern habe ich noch die Bordsteinkante geschrammt,
Beim
aber sonst,
Einparken?
nee, als wir ganz kurz vor der Garage waren vom Ende.
Ah.
Aber das hatte noch, darüber hatte noch hinweggesehen.
Da hat der Prüfer einmal ge komisch geguckt, aber hat trotzdem unterschrieben. Ne?
Ja, hat er,
Perfekt. Ja, so, und dann wohnst du in Heisingen.
ja.
Und da wir uns ja noch nicht so gut kennen, muss ich jetzt ein paar Sachen fragen. Hast du Geschwister?
Nein, ich bin Einzelkind.
Okidoki. Und du gehst aber zur Schule. Und ich dachte, du machst Abi. Jetzt hast du gerade gesagt,
Mache
das
ich
hat
auch.
aber mit Abi nichts zu tun.
Ja.
Jetzt möchte ich es genau wissen. Also
Okay.
wie ist denn das? Also du gehst zur Goethe-Schule in Bremen.
Ja, genau. Ja, also diese Schule bietet eine Art Doppelabschluss an für Leute, die nicht nur das Abitur machen wollen, sondern auch das IB. Und es ist, wie gesagt, ein internationaler Abschluss. Und er unterscheidet sich vom Abitur in dem Sinne, dass eigentlich 80% kommen auf das Fach an. Aber generell die Mehrheit der Note wird halt eben von den Prüfungen ganz am Ende bestimmt. Und was man im Unterricht macht, ist im Vergleich zum Abitur eigentlich irrelevant. Und ja, das ist viel Essay-fokussierter, dass man da ja gewisse wissenschaftliche Arbeiten schreiben muss zu Themen, die man sich selber aussuchen kann. Und ja, also an dieser Schule, weil klar, also beides Vollzeit lässt sich schlecht machen. Aber das ist zum Beispiel so, dass ich bestimmte Kurse vom IB fürs Abitur anrechnen kann und so ist es jetzt nicht ein viel höherer Zeitaufwand.
Okay. Also IB ist ein internationaler Abschluss. Hast du denn vor, irgendwie was mit Internationalität später zu machen?
Ich habe mich da nicht auf eine konkrete Richtung sehr festgelegt. Also was ich weiß, ist, dass ich auf jeden Fall im Studium ein Auslandsstudium machen wollen würde. Also idealerweise in einem Land, in dem man auch Englisch sprechen würde. Und ja, also ich würde schon gerne in eine Berufsrichtung gehen, in der man sowohl Deutsch als auch Englisch sprechen muss, weil beide Sprachen gefallen gar nicht so wirklich. Und stand jetzt etwas, worüber ich nachdenke, ist zum Beispiel Jura, wo man theoretisch auch beides anwenden könnte.
Ja, kenne ich gut.
Ah,
Bin Jurist.
okay, ja.
Ja, ein bisschen internationale Bezüge hatte ich auch. Allerdings gab es bei mir damals noch kein IB.
Ja.
Also ist natürlich cool, dass es sowas jetzt schon in der Schule gibt. Ja, mach mal ruhig. Das, also kann man international sich auch
Ja.
ein bisschen umgucken und austoben. Also ich war mal ungefähr ein halbes Jahr in Österreich, in
Okay,
Wien.
ja.
Das war eine sehr nette Station. Aber es gibt auch andere, wo es auch schöne Strände gibt und so weiter. Kann man auch drüber nachdenken. Okay, du heißt Piotr mit Vornamen.
Ja.
Das lässt auf irgendwie einen auch internationalen Hintergrund schließen. Kannst du das mal kurz erklären?
Ja, also mein Vater ist sehr gut polnisch, denn ja, meine mütterliche Seite meiner Familie kommt aus Polen und ja, meine väterliche aus Deutschland. Also ich habe auch als Zweitnamen Alexander sozusagen als Notfall, dass jemand mit meinem Vater nicht zurechtkommt. Aber ja, das war meiner Mutter recht wichtig, dass ich noch diesen polnischen Bezug habe.
Kommt denn jemand mit Plot hier nicht so weiter? So schwierig ist es ja nicht. Also hast du da schon mal jemanden erlebt, der dann auf den Alexander den Namen zurückgreifen muss?
Nein, das nicht, aber ich habe schon die verschiedensten Aussprachen gehört. Also ich war ja auch ein Jahr in England und generell, also die meisten, die nicht aus Osteuropa, nicht spezifisch Osteuropa, aber aus Westeuropa kommen, die haben häufig Probleme mit, ja, Wörter mit Konsonanten, vor allem auch mit R zu beenden. Und deswegen ist es auch so, dass ich manchmal selber und manchmal auch andere an diesem Namen Piotr, dem Piotr, noch an dem anhängen und es ist etwas einfacher auszusprechen. Und auch in England war das halt eben so, dass sie halt eben statt, das können natürlich auch nicht Spanisch aussprechen, sondern die haben eher etwas sowas wie Piotr, sowas wie Center oder die haben dieses RE-Quartier so, ja, eingeenglischt, könnte man sagen.
Okay, aber Piotr ist schon
Ja,
der
ist ein.
Name, den man sagen sollte, wenn man mit
Ja,
dir zu tun hat, und Alexander ist so die Rückfallebene, ja,
genau.
für den Notfall, ja, okay.
Ja.
Sehr praktisch. Sehr vorausschauend von deinen Eltern. So, ja, du warst in England.
Ja.
Das ist auch eine spannende Sache. Komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber erstmal. Ja, zum Anlass des Podcasts, ne? Wir haben 100 Jahre Vereinsjubiläum, und du bist auch ein Schachspieler, bist in den Verein gekommen, als du 11 warst.
Ja.
Ja, Jahrgang 2005, bist 18 Jahre alt und spielst noch in der Jugendmannschaft. Das ist die U20, die spielt in der NRW-Jugendliga. Das ist schon mal eine ganz coole Liga, oder?
Ja, also ich meine, ich habe auch gehört, dass ich glaube, wir seit etwa 5 oder 6 Jahren schon versucht haben, in diese Liga aufzusteigen und das teilweise sehr knapp gescheitert ist an Stichkämpfen. Und da freue ich mich schon, dass es diesmal endlich geklappt hat. Und ja, also wir hatten schon ein paar spannende Duelle gegen andere Mannschaften. Ich glaube auch gegen Waltrop war es ein recht enges Ergebnis.
Und wie viele Bretter sind das in der NRW-Jugendliga?
Das sind 6.
Okay, sehr gut. Welches Brett hast du normalerweise?
Ja, also das ist. Bei uns ist Beutischheil eigentlich noch angemeldet, aber der will ja nur im Notfall spielen, deswegen habe ich uns ja der 6. aber praktisch das 5.
Politischer Mann.
Genau,
Spielt
ja,
nur im
genau.
Notfall.
Ja.
Und du hast normalerweise das
5.
fünfte Brett. Okay. Ja, und es gibt seit einiger Zeit auch einen Gastspieler, den wir haben. Ne? Das ist der
Zwei sogar in unserer
zweite,
Mannschaft,
oder?
ja.
Kemal Baschirov, das ist das Brett 1. Ne? Das ist ein sehr, sehr
Und
guter Spieler mit über
genau,
2300 DWZ. Und
ja.
wer ist der zweite?
Rami. Er
Ach
spielt auf
ja,
Brett
stimmt.
3. Er hat, glaube ich,
Okay.
so um die 1800 oder 1700 DWZ.
Okay, das ist natürlich ein spannendes Thema. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, ne? Wie das so ist in der Jugendmannschaft und überhaupt in unserer Jugendabteilung. Du bist ja dann auch schon sehr lange dabei. Seitdem du 11 bist, ja, also ja auch schon 7, 8 Jahre,
Ja.
hast du ja wahrscheinlich auch schon viel erlebt und viele Fahrten, glaube ich, auch dann wahrscheinlich gemacht. Und vorher würde ich aber noch so ein paar andere Sachen mit dir besprechen. Also einmal der Überblick, ja, deine Beziehung zum Schach, ne? Also wie kommt das überhaupt, dass Jugendliche heutzutage sich für Schach interessieren? Ne? Gibt ja auch tausend
Ja.
andere interessante Sportarten oder Games, die halt auf der Konsole oder sonst wo gespielt werden. Das wäre so ein Themenblock, also was Schach eigentlich so für dich ist, was da deine Motivation ist. Dann eben auch unsere Jugendabteilung, die jetzt so noch nicht im Fokus gestanden hat in den bisherigen Podcast-Folgen. Das wird eben auch mal Zeit, dass wir uns das auch mal näher angucken. Und dann, ja, vielleicht deine Perspektiven, wie es dann weitergeht. Also du hast jetzt schulisch, beruflich da schon ein bisschen was angedeutet. Vielleicht kannst du dir auch schachlich ungefähr was vorstellen. Ja, und dann gibt es noch so einen Bereich, der mich interessieren würde, mit Dingen, die auch nicht direkt was mit Schach zu tun haben. Also Stichworte Klimawandel, Digitalisierung. Das hat vielleicht dann auch wieder einen Bezug zum Schach.
Ja.
Und ja, Corona war vor kurzem. Na, welchen Einfluss hat sowas alles? Ja, das ist auch noch so ein Block, der dann etwas später kommen würde. Und ich würde jetzt mal anfangen mit der Frage, ja, wie du zum Schach gekommen bist.
Ja, das ist natürlich schon sehr lange her. Ich glaube, also meine ersten, also technisch gesehen, meine ersten Berührungen mit Schach waren, schätze ich mal, in Polen. Weil mein Opa hat mit meinem Vater öfters Schach gespielt und ich schätze mal, ich habe ein paar Mal rübergeguckt, aber ich meine, dass ich da noch nicht Schach spielen konnte. Ich glaube, das erste Mal wurde mir Schach tatsächlich von einem Freund in der 4. Klasse beigebracht, wo ich bei ihm zu Hause war und hat er mir gezeigt, wie sich die Figuren bewegen. Und ich glaube, dann in der 5. gab es bei unserer Schule für ein halbes Jahr, glaube ich, gab es noch eine Schacharie, die noch von Stefan Barthelmes geleitet wurde. Und ja, da war ich dabei und dann am Ende der Schachtel bin ich dann dem Verein noch beigetreten.
Also deine so richtigen Anfänge in der vierten und fünften Klasse, das waren so
Genau,
ungefähr 10.
da war ich so 10, 11 Jahre alt.
Ja, das war bei mir auch so. Ja, und dann bist du auch relativ schnell in den Verein gekommen. Das heißt, das hat
Ja.
auch sofort, also du hast sofort Feuer gefangen, ne, für
Ja,
dieses
kann man
Spiel.
sagen.
Bist ziemlich, hast dich dafür interessiert, bist ziemlich schnell dann wahrscheinlich auch besser geworden. Und dann zu uns in den Verein gekommen. Wie hast du denn von dem Verein erfahren?
Glaube, das kam durch den Stefan Barthelmes,
Der in eure Schule gegangen ist, sozusagen.
der die Schach AG geleitet hat. Ja. Ich glaube, der hat mich drauf angesprochen, wie ich Lust drauf hätte. Und dann habe ich das ein paar Mal ausprobiert und dann ja, wollte ich da bleiben.
Wie viele Kinder waren denn in der Schachtel?
Ich meine, dass es so um die 15 waren.
Und wie läuft das? Ist das dann nach dem Unterricht? Also wer Lust hat, kann jetzt noch länger bleiben und spielt dann Schach oder wie wurde das organisiert?
Ja, also es war immer freitags und es gab, glaube ich, auch eine kurze Zeit, wo ich erste Schach AG ging und da hatte ich auch noch Training beim Schachverein. Das war kurz danach später. Wir hatten, meine ich, auch mal ein internes Turnier gehabt, wo wir dann in einer Woche gegen den anderen gespielt hatten und dann hatten wir, ich meine, bin ich Dritter geworden.
Sehr
Also,
gut.
ist auch schon recht lange her. Und sonst hatten wir, glaube ich, auch manchmal ein paar Unterrichtseinheiten mit, ja, also Basics, wie wenn man mit zwei Türmen Matt setzt oder so, glaube ich. Ich meine, das kam auch vor.
Ja, ist auch eine wichtige Sache.
Ja.
Da gibt es den Jäger und den Wächter. Wurde euch das auch so erklärt?
Keine
Ja,
Ahnung, schon zu lange her.
der eine Turm ist der Jäger, der andere der Wächter, damit der zu fangende König nicht zurücklaufen kann über eine bestimmte Reihe. Ja, so habe ich das mal gehört, dass das im Kinderschach so beigebracht wird. Das ist auch sehr gut, sehr nützlich. Waren da Jungs und Mädchen in der Schach AG? Oder wart
Ja
ihr nur
klar, da waren die
Jungs?
Töchter von vom Stefan da. Aber sonst weiß ich nicht, ob es noch andere Mädchen da gab. Könnte ich jetzt nicht beantworten.
Hast du eine Theorie, wie das kommt? Dass dann doch eher die Jungs in die Schach AG gehen und die Mädchen nicht?
Also generell oder jetzt zu diesem spezifischen Zeitpunkt?
Ist mir beides recht. Also wenn du dich noch konkret daran erinnern kannst,
Ja, nee,
wie es bei dir war.
ja, das kann ich natürlich nicht mehr. Deswegen kann ich das, glaube ich, nur für generell beantworten.
Ja, ist auch gut.
Weil ich manchmal sage, es ist ja auch schon in den meisten Schachgemeinschaften so, dass es doch eher von Männern dominiert wird.
Ja, das stimmt.
Und ja, ich glaube, es gibt viele Gründe, aber ich glaube, der einfachste Grund ist wahrscheinlich, dass, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das so sehr von einem Geschlecht dominiert ist, dass das andere Geschlecht sozusagen für diesen, ja, theoretisch etwas, in manchen Fällen etwas eingeschüchtert ist, also dass man sich einfach fragt, okay, das sind so viele, also ob man sich einfach fragt, ob man der so einfach die Bindung, den Anschluss findet und dass man nicht auf andere einfacher zurückgreift.
Ja, die
Das.
Überlegung verstehe ich generell, aber wenn man jetzt in der vierten, fünften Klasse ist und 10 Jahre alt ist,
Ja, das stimmt.
dann
Da,
weiß ein 10-jähriges Mädchen das doch
das,
eigentlich nicht
ja.
und die fragt sich doch eigentlich, ob sie da Lust drauf hat und da hingeht oder nicht. Aber
Ja.
anscheinend scheint es eher die Jungs angesprochen zu haben.
Ja, klar, also ja, so kann man es natürlich auch sehen. Also ja, ich glaube auch, ein anderer Grund, den man da auch anbieten könnte, den man da auch geben könnte, ist vielleicht auch, dass generell, ich glaube, mit Mathe ist es ja auch recht ähnlich, dass so die weitläufige Überzeugung ist, dass ja Männer und Jungen seien da talentierter, seien da fortgeschrittener als Mädchen. Und ich glaube, das Ähnliche gilt auch heute noch. Wahrscheinlich nicht mehr, ich würde sagen, nicht mehr so sehr wie früher. Ich glaube, früher war es schon sehr extrem. Aber ich würde sagen, dass solche Überzeugungen wahrscheinlich heute auch noch teilweise anhalten.
Okay.
Das könnte vielleicht auch einen etwas demotivierenden Aspekt haben.
So, du als Schachspieler bist jetzt gerade im Moment sehr aktiv, habe ich gesehen. Du
Ja.
hast zum Beispiel im November 23 die Dienstlakener offene Stadtmeisterschaft gespielt, mit 2,5 aus 5, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ich meine, 3 aus 6, glaube
Ja,
ich.
es kann auch sein, vielleicht ist
3 aus 6,
eine
glaube
Partie
ich.
nicht in der Wertung aufgetaucht, aus
Ja,
irgendwelchen Gründen.
müsste 3 sein.
3,5 aus 6. Sogar noch ein Tick besser, genau, mehr als 50%. Dann warst du Mitte Dezember beim Kieler Wochenendturnier, also in Kiel,
Ja.
4,5 aus 5 und hast eine Gruppe gewonnen.
Genau, ja.
Gut gemacht. War es ein schönes Turnier?
Ja, es war ein sehr schönes Turnier. Also bei mir ist es so, dass meine Oma in Laboe wohnt. Also Laboe ist eine halbe Stunde von Kiel entfernt. Und deswegen war das so, dass am Wochenende dahin zu fahren und dann Sonntag wieder zurück war. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde, aber es war auf jeden Fall möglich.
Ja, Kiel ist schon ziemlich weit weg, ne? Wenn man da
Ja,
hinfahren
und
muss. Ich war einmal da. Laboe kenne ich nicht, habe ich natürlich schon mal
Laboe
gehört.
ist,
Hört
ja.
sich für mich an wie eine Insel, ist aber
Nein,
ein
nein.
Ort, oder?
Aber das ist auch direkt am Meer. Also das heißt, das ist ja nördlich von Kiel.
Hm.
Ja, das war auch,
Und da hast du es verbunden. Also hast
genau,
die
da
Oma
das,
besucht und
ja,
das
da
von da
konnte ich das
gespielt.
verbinden. Ja, genau. Nur am Freitag, da kam es dann noch zu dem Bahnsteig. Von
Ui.
daher war es etwas kompliziert, aber ich bin noch rechtzeitig angekommen zur ersten Runde.
Okay. Und warst du in dem Turnier alleine oder waren da noch Bekannte von dir?
Nee, da war ich allein.
Und hast dich durchgekämpft und erster Platz, ne? 400 aus
Genau,
5,
ja.
super. Sehr gut. Das geht dann auch einher mit ganz schönen Punkteverbesserungen, ne? Sowohl Elo als auch DWZ.
Ja.
Der aktuelle DWZ habe ich, glaube ich, gelesen, 17-10. Ja, Glückwunsch, gut. Und die Elo hat sich, glaube ich, auch 100 Punkte verbessert nach deinen letzten Turnieren.
Glaube ich auch.
Kurzum, es läuft, ne?
Ja, es lief enorm gut. Weil ich hätte letztes Jahr auch etwas schlechtere Turniere dabei gehabt, also auch in Dienstaken. Also ich glaube, ich Dienstaken war ich etwas unzufrieden, weil ich eigentlich ja gegen die schlechteren Spieler hatte ich eigentlich alle gewonnen, aber gegen die besseren Gegner hatte ich entweder einmal das Remis gehabt und zweimal ja ein bisschen Pech gehabt, aber teilweise auch dumme Fehler gemacht und vor allem wie jetzt in Kiel und auch in Düsseldorf war ich auch froh darüber, dass jemand etwas bessere Ergebnisse hatte.
War denn Kiel bisher so deine weiteste Schachreise oder machst du sowas häufiger, dass du auch in andere Städte fährst zum Schach spielen?
Kiel war meine weiteste.
Und würdest du das nochmal machen? Also vielleicht nicht unbedingt Kiel, aber was weiß ich, gibt auch
Ja.
andere Schachturniere in Mainz oder sowas.
Also ich würde es nicht ausschließen. Stand jetzt, also ich glaube jetzt kurzfristig wahrscheinlich eher nicht, weil ich habe mich ja sowieso, ich weiß nicht, ob ich
Also
bei beiden Turnieren
Abi
teilnehme,
und
aber
IB machen.
ja genau, also jetzt im Februar, März, April, Mai wird das schon etwas stressiger
Ja, da bist
und
du beschäftigt, aber
ja.
wenn das Abi dann
Aber
vorbei
danach
ist, dann hast du
vielleicht, ja.
ja Zeit ohne Ende, oder?
Ja, stimmt, ja.
Ja, okay. So, dann hast du auch noch gespielt, die deutsche Amateurmeisterschaft
Ja.
in Düsseldorf. Das war erst kürzlich.
Ja.
2,5 aus 5, stimmt's?
Nein, das waren, nee,
Ich glaube,
das
es sind
waren,
immer 5 Runden.
ich meine, das waren 3 aus 5, ja.
Ja,
Müssten 3 aus 5.
auch ein sehr guter Score. So, und dann spielst du natürlich, habe ich schon gesagt, in der U20 in der NRW-Liga. Das ist ja die höchste Jugendklasse, ne?
Ja.
U20. Wie lange ist man denn eigentlich Jugendlicher? Ich bin ja gar nicht so auf dem Stand. Wenn man 20 ist, spielt man auch noch in der Jugend? Oder wenn man 19 ist, oder wann hört das auf?
Also in dieser Jugendliga anscheinend schon. Ich habe auch gesehen, bei Turnieren gibt es ja häufig Ermäßigungen für Jugendliche. Und da merke ich, also bei manchen Turnieren gelte ich noch als Jugendlicher, bei anderen nicht. Also
Aha.
da bin ich gerade in so einer Art, sozusagen so Überleitungsphase. Und ja, ich nutze es noch aus und frage mal nach, aber ich schätze mal, so langsam werde ich auch als Erwachsener gewertet.
Das heißt, in der Jugendmannschaft ist es wahrscheinlich deine letzte Saison.
Da ist es ja U20
Ja.
und ich bin ja 18, also mit 20 könnte ich da, glaube ich, ja auch noch spielen.
Ach so, also vorletzte Saison.
Ja.
Ja, gut. Okidoki, so, da in der Jugendmannschaft spielst du auch sehr erfolgreich. 2 aus 2, wenn ich richtig informiert
Genau,
bin.
ja.
Sehr gut. Und in der Vereinsmeisterschaft spielst du auch noch. Die wird ja nicht gewertet. Aber ich spiele zum Beispiel auch mit, ausnahmsweise, weil wir Jubiläumsjahr haben und es gibt noch ein paar andere Gründe. 2 aus 3 hast du da gerade.
2,5.
2,5, noch besser. Gut, ja, aber sind alles sehr gute Scores. Also wie gesagt, es läuft. Ja, geht das auch so weiter 2024? Du glaubst schon, oder?
Klar, das hoffe ich.
Hast du ja was vorgenommen für 2024?
Ja, also für 2023 war schon so mein Ziel, ja, an diese 1700er-Sphäre langsam vorzustoßen. Das habe ich jetzt vor allem durch das Turnier in Kiel noch geschafft. Und 2024, ja, ich glaube, kurzfristig würde ich schon so 1800 erreichen wollen. Aber ich glaube, so, wenn ich das erreichen würde, würde ich, glaube ich, schon sehr nah an dem sein, was wirklich was meiner richtigen Stärke entspricht. Und von daher, ich glaube, es gibt ein paar Bereiche, wie zum Beispiel Endspiele, wo ich auch noch ja, Verbesserungsbereiche habe. Und ich glaube, wenn ich die beseitigen könnte, dann wird es auch noch höher gehen können. Aber ich glaube, Stand jetzt, kurzfristig ist erstmal 1890.
Hast du keine Lust auf Endspiele?
Doch, also ich habe mir auf Chessable, da habe ich mir diesen Kurs geholt, diese 100 praktischen Endspiele, und die versuche ich jetzt gerade, den versuche ich jetzt gerade durchzulesen und bin jetzt gerade bei der Hälfte, glaube ich. Und weil da habe ich gemerkt, es gibt ein paar Endspiele, da hatte ich auch teilweise Partien gehabt, wo ich nicht das notwendige theoretische Wissen hatte und dann mehrmals, ja, Partien, die eigentlich totrainiert hätten sein müssen, dann doch noch weggegeben habe. Und das ist natürlich besonders nervig, und deswegen
Okay, also
will
hast du
ich
da
jetzt, ja.
ein Defizit
Genau,
identifiziert und gehst das jetzt aber auch an. Das
ja.
spricht dafür, dass du auch ehrgeizig bist, ne, was
Ja.
das Schach angeht. Und du möchtest die DWZ 1800 schaffen,
Mhm.
hast du gesagt. Das
Ja.
spricht auch dafür, dass du da konkrete Ziele hast und auch einen gewissen Ehrgeiz hast. Ja, und du bist ja dann auch befeuert, ne, von den Erfolgen, die es in letzter Zeit gab. Ja,
Ja.
klingt alles sehr gut. Aber der Ehrgeiz ist jetzt bei dir wahrscheinlich auch nicht alles, ne? Ich glaube, Spaßfaktor muss auch dabei sein, oder?
Na klar, also ich meine, es ist auch, also ich meine, es geht mir ja nicht wirklich nur um Siege, Erfolge oder Punkte an sich. Also ich meine, wenn ich jetzt mal zurückdenke, so Partien, wo ich gegen 1900er oder 2000er gespielt habe, also ich spiele lieber eine Partie gegen einen besseren und ich erreiche da ein Remis, aber das ist dann eine sehr genaue Partie, als dass ich gegen einen 1500er oder 1600er spiele, und dann haben wir beide wie so eine Genauigkeit von 80% und diese Eval Bar geht nach oben und unten, und dann gewinne ich, weil dann fühlt man sich am Ende immer irgendwie ein bisschen schlecht, weil das ja eigentlich hat keiner so wirklich den Sieg verdient, aber eigentlich geht es mir dann doch eher darum, dass man wirklich dieses pures Schach dann doch erreicht.
Ich habe mit Stefan Hütte vor einiger Zeit gesprochen, auch hier innerhalb des Podcasts. Und der ist ja unser Jugendcoach, ne, macht das zusammen
Ja.
mit anderen. Aber für den war auch ganz wichtig, das war fast das Erste, was er sagte, was für ihn wichtig ist in der Jugendarbeit. Er sagte, das muss Spaß machen.
Ja.
Und ist das auch so, dass beim Jugendtraining, wenn ihr da freitags abends seid ab 17 Uhr, gibt es dann auch diesen Spaßfaktor? Also macht das Spaß? Oder wie ist da die Stimmung, wenn ihr da zusammen seid?
Ja, zunächst muss ich sagen, dass ich in letzter Zeit Schwierigkeiten hatte, regelmäßig zu dem Training zu kommen, weil ich häufig am Freitag, ja, sehr lange Unterricht hatte. Aber die Male, wo ich da war, würde ich auf jeden Fall sagen, dass der Spaßfaktor auf jeden Fall gegeben war. Also klar, da rechnet man die Aufgaben, aber die sind eigentlich auch recht, die sind eigentlich nie wirklich trocken. Und da macht das natürlich auch Spaß, wenn man nach langem Rechnen dann doch die richtige Kombination findet.
Ich war noch nie so richtig dabei an diesen Freitagen um 17 Uhr, habe es noch nicht geschafft, mir das mal so richtig intensiv anzugucken. Ihr macht das aber in Gruppen, ne? Und jede Gruppe hat, glaube ich, einen Betreuer, also idealerweise zumindest. Ich weiß nicht, ob das anzahlmäßig immer so hinkommt mit den Betreuern, aber ich glaube, so ist die Idee. Und du bist mittlerweile da wahrscheinlich in der stärksten Gruppe, nehme ich mal an. Und ihr rechnet Aufgaben, oder was macht er da noch?
Ja, ich kann mich erinnern, ich glaube, bei einem Training wurde das, glaube ich, noch von Jürgen Kaufit gemacht. Das ist eigentlich nicht der Normalfall, aber da hat man zum Beispiel Aufgaben zum, meines war Springer-Endspiele. Und ja, da ging es zum Beispiel darum, dass man verhindert, dass der andere Gegner seinen Bauern durchbringen kann und wie man mit dem Springer das richtig manövriert.
Ja, das ist ein Endspiel, was wir mal gesehen haben, ne,
Ja,
mit dem Springer.
da
Es
muss man auch
erschließt
eben.
sich nicht alles so ganz
Ja, es
intuitiv.
gibt häufig auch nur einen genauen Weg, und ja, den muss man nicht finden.
Okay. Jetzt ist es so, dass in der Jugendabteilung ihr manchmal auch Fahrten macht, ne, soweit ich weiß. Jedenfalls vor Corona hat es das wohl
Vor
häufiger
Corona,
gegeben, aber du bist ja auch schon seit 2011 dabei, also hast ja auch noch ganz
ja.
viel Zeit vor Corona miterlebt. Also, was macht ihr denn noch so in der Jugend? Also, ihr seid weggefahren, ihr habt natürlich Mannschaftskämpfe, ihr habt die Trainingsabende freitags. Ja, beschreib du das doch mal, wie das, also seit 2011 so, wenn du zurückblickst, wie das für dich gewesen ist in unserer Jugend. Also, was ist dir so in Erinnerung geblieben?
Ja, also die Fahrten, die ja schon gerade erwähnt wurden, wir waren ja einmal in Xanten, und da kann mich auch noch erinnern, dass wir da Wasserski gefahren sind. Und ja, es hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Es war auch.
Er war der Betreuer, der mitgefahren ist.
Ich.
Also der Wasserski mitgefahren ist.
Ah, Wasserski, okay. Ich weiß nicht mehr, ob einer der Betreuer wirklich beim Wasserski aktiv
Ah,
teilgenommen
keiner.
hat.
Die haben wie die Schwimmlehrer in der Schule am Beckenrand gestanden, oder wie?
Das ist möglich. Also ich kann das, ich kann das nicht 100% bestätigen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass er der Betreuer teilgenommen hat.
Okay, und du standst auf den Skiern und musstest in
Ja.
die Kurven gehen. Und am Anfang fällt man immer
Am
hin, soweit
Anfang
ich
ja,
weiß.
also ich glaube auch das Starten, das ging eigentlich. Also wenn man sich ja daran gewöhnt hat, dass man erst gebückt startet und dann nach und nach steht man auf und dann muss man halt eben eine ja, möglichst balancierte Grundposition einhalten. Aber es gab da eine Kurve, wo man sich darauf einstellen muss, dass man danach nach rechts ausschert und dann wird man deutlich schneller und dann muss man ja, diese erhöhende Geschwindigkeit richtig antizipieren und das konnte ich am Anfang überhaupt nicht. Da bin ich auf das hingeflogen und musste dann zurückschwimmen und dann das mal versuchen. Ich glaube, am Ende ging das einigermaßen. Und das war auch nicht das einzige Mal, dass ich da Wasserski gefahren bin. Ich bin danach noch ein paar Mal der Meer Wasserski gefahren und dann irgendwann
Aber das erste Mal war
das erste
tatsächlich beim
Mal,
Schachmann.
ja genau, ich glaube schon, ja. Und dann, weil ich es kannte, waren wir dann mal
Ja, sehr
ein paar andere
cool.
Mal und ging schon ganz
Loopings
gut.
macht man da aber nicht. Ne? Das wäre
Nee,
zu
nee.
anspruchsvoll.
Es
Ne?
gab Rampen, aber
Es gab
die,
Rampen.
ja,
Ui.
aber die durften wir offiziell nicht nehmen.
Aber inoffiziell.
Ich meine, die hat doch niemand genommen, da hat sich, glaube ich, jeder dran gehalten. Aber theoretisch könnte man das ausprobieren, ja.
Okay, ja, coole Aktion. Gab es noch was, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Ja, ich glaube, was wir auch häufig gemacht haben, ist, dass wir da keine normalen Schachspiele gespielt haben. Also wir haben häufig Schachvariationen gespielt, wie Räuberschach oder ich glaube, wir hatten teilweise auch dieses Schach gespielt, wo alle paar Minuten eine neue Regel eingeführt wird, wie dass man zum Beispiel das Brett umdreht oder ich glaube auch einmal war das so, dass draußen irgendwo was etwas versteckt wurde und wenn man das findet, hat man automatisch gewonnen und solche Sachen. Und das war auch nicht lustig.
Ja,
Das
sehr
habe ich
gut.
auch in Erinnerung behalten können.
Die lassen sich ja etwas einfallen bei uns,
Ja.
die jungen Coaches. Wusste ich ja gar nicht. Ich muss auch mal kommen, glaube ich.
Ja.
Gute Sache. Ja, okay, dann ist die nächste Frage vielleicht sogar im Vergleich dazu eher ein bisschen langweilig. Ja, so dein Verhältnis zum Schach, ne? Ja, also du bist sehr früh dazu gekommen.
Ja.
Wobei, ja, so früh ist es eigentlich gar
Ja,
nicht, ne? Mit
es gibt
10, 11
Leute,
ist
die schon
ja so ein
deutlich,
relativ normales Alter.
ja,
Es
früher dahin
ist
gekommen.
jetzt kein Magnus Carlsen Genie-Alter
Nee.
wahrscheinlich irgendwie. Was ist denn deine Motivation, das weiterzuspielen? Also, dass man es am Anfang interessant findet und so, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen, war bei mir natürlich alles ganz genauso. Aber jetzt bist du ja eine ganz andere Generation als ich und da
Ja.
gibt es ja ganz viele andere Dinge, die man als Jugendlicher heutzutage eigentlich so tut. Zum Beispiel eben auch diese ganze Videogaming-Geschichte. Warum bist du beim Schach geblieben? Also bei den tollen Alternativen, die es so gibt. Auch andere Sportarten, die es gibt.
Ja, also zunächst einmal in den ersten Jahren, in denen ich Schach gespielt habe, war Schach nicht wirklich mein Fokus. Also ich habe mich dann auch auf andere Sachen fokussiert, wie halt eben schon gerade erwähnt, Videospiele oder ich hatte auch noch nebenbei Tennis gespielt. Und mit diesen Hobbys habe ich dann auch mehr Zeit verbracht. Also der Wandel kam bei mir eigentlich wirklich erst während der Pandemie, wo ich dann den Hauptfokus nach und nach dann auf Schach verlagert habe. Und ja, also ich meine, ich glaube, was auch recht wichtig war bei mir, ist es, am Anfang ging es recht steil nach oben, weil ich meine, heutzutage, ich glaube, früher war es deutlich schwieriger, an gute Schachinhalte zu kommen. Also da musste man zu einer Bücherei, man musste sich genau damit auseinandersetzen, was man für Bücher kauft. Und heute ist es so, dann öffnet man YouTube und da findet man Millionen von Videos. Und ich glaube, da hat es auch für mich auch deutlich mehr Spaß gemacht, wo ich besser wurde und dann man später auch, ja, auch viel solider und auch teilweise viel schönere Kombinationen findet. Also das sind ja diese Schönheiten des Schachs, wenn man, ich weiß auch nicht, drei, vier Figuren aufbaut und dann erreicht man gerade noch so ein Matt und man findet die abstrusesten Ideen und die verrücktesten Züge und wenn man dann in diese Sphären kommt, wo man diese Züge öfter sieht und klar, manchmal irrt man sich, ist mir auch schon häufiger passiert, aber wenn man dann wirklich den Durchblick erreicht, dann macht das schon sehr viel Spaß.
Also die zur Verfügung stehenden Informationen, die haben sich bestimmt ein bisschen
Na klar,
geändert, ne,
ja.
heute und zu der Zeit zum Beispiel, wo ich angefangen habe, das war bei mir Mitte der 80er.
Ja.
Ich zeige jetzt einmal hier zur Seite, da steht nämlich ein ziemlich
Ja.
großes Regal bei mir im Büro und ein ziemlich großer Schrank und da sind eigentlich nur Schachbücher drin und DVDs. Ist eine ganz ordentliche Sammlung und ich könnte jetzt ganz vereinfachend sagen, das bringt aber alles eigentlich gar nichts. Also, das ist bei mir tatsächlich auch so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Sammelleidenschaft. Ne? Ich sammle sonst eigentlich nichts, aber Schachbücher habe ich halt tatsächlich relativ viel. Aber jetzt wäre die Theorie ja eigentlich, wenn man ganz viel davon hat und ganz viel davon konsumiert hat, dann müsste man ja auch gigantisch gut werden. So, ist offensichtlich nicht so. Also, ich bin ein ganz ordentlicher Schachspieler, aber gigantisch gut jetzt halt eben nicht. Deswegen die Art der Information und wie viel man davon konsumiert, glaube ich, ist eigentlich gar nicht so ganz entscheidend. Bei mir war es zum Beispiel so, dass diese DWZ von 2000, die hatte ich schon im Jahr 2001, meine ich. Da war ich dann, glaube ich, gerade so aus der Jugend raus und hatte bis dahin eigentlich auch kaum ein Buch gelesen. Also ein paar natürlich schon. Ja, aber es ist eigentlich, glaube ich, möglich, ohne großartiges theoretisches Wissen, halt so eine Spielstärke zu erreichen. So, also es ist natürlich gut, dass du dich informierst und YouTube-Videos guckst und sowas. Nur ich glaube eigentlich, dass dieser Zugang zu Informationen, dass das eigentlich eher eine sekundäre Sache ist. Ich glaube, es kommt eher darauf an, wie sehr man sich damit beschäftigt und wie sehr man auch wirklich davon verinnerlicht, von den Informationen, die man so bekommt. Also egal, wo man die her hat, aus einem Buch oder aus einer DVD oder aus einem YouTube-Video. Also natürlich ist es gut, wenn man sowas hat und wenn man Zugang zu Informationen hat und zu Datenbanken. Ne? Das schadet natürlich eigentlich nicht, aber ist auch nicht der entscheidende Faktor. Also ich glaube, es ist wichtiger, wie sehr man sich damit beschäftigt mit dem Spiel und wie viel man wirklich auch verinnerlichen kann, so dass das dann wirklich abrufbares Wissen ist, das vielleicht sogar auch unterbewusstes Wissen irgendwann ist. So, meine persönliche Erfahrung, Theorie, ne, kann dir nicht sagen, ob alle das genauso sehen würden und ob das wirklich stimmt, aber ist so meine Einschätzung. Das heißt, so die Frage, wie bekommt man Informationen, digital, Bücher oder wie auch immer, glaube ich, ist gar nicht so wichtig. Aber du hast jetzt schon angedeutet, wie du es machst. Da auch die Frage, digital oder analog bei dir, ne? Ich glaube, es gibt bei dir beides, wenn ich dich richtig verstanden habe. Frage wäre auch, hast du überhaupt einen Schachbrett zu Hause? Oder wenn ja, wie viele? Oder gibt es das gar nicht mehr bei euch?
Ich glaube, das ist heute deutlich seltener als früher. Einfach weil, klar, man hat einen Laptop und da öffnet man es einfach und spielt die Partien online oder analysiert auch online. Stand jetzt habe ich ein Schachbrett, was ich jetzt was eigentlich meinem Opa gehörte. Und das habe ich jetzt wir waren in Weihnachtsferien in Polen, da habe ich das jetzt mitnehmen können und jetzt habe ich mittlerweile auch ein richtiges, aber davor hatte ich sehr lange keins und da habe ich das immer digital gemacht.
Wenn du im Kopf irgendwie Stellung durchgehst, siehst du dann ein zweidimensionales Brett oder ein dreidimensionales, also ein richtiges Holzschachbrett oder ist das so ein Bildschirmschachbrett?
Ich glaube, das ist zweidimensional.
Okay. Du bist auch online unterwegs, spielst auch bei Lichess und spielst da auch Bullet, habe ich gesehen. So, und machst aber auch fleißig Taktikaufgaben, glaube ich.
Ja, das stimmt, ja.
Die Zahl, die ich da von dir gesehen habe, ist 2656. Das ist sehr gut, ne?
Ja.
Bei Taktikaufgaben, das ist natürlich eine gute Basis. Also ist dir das persönlich auch wichtig, da im taktischen Bereich viel zu machen und da gut zu sein?
Ja, also ich glaube auch, das hängt natürlich auch von der Spielstärke ab, aber ich glaube, von meiner Spielstärke ist Taktik wahrscheinlich immer noch das Wichtigste, würde ich sagen. Weil, klar, man kann Partien durch Taktiken sofort entscheiden oder sofort verlieren, je
Und du
nachdem.
würdest auch sagen, dass du in der richtigen Partie da auch gut bist. Also nicht nur bei Lead Chess, wenn du Aufgaben löst, sondern im richtigen Spiel bist du in dem Bereich auch gut, würdest du
Ich
sagen.
würde schon sagen, dass ich viele meiner Partien taktisch gewonnen habe. Ja.
Okay, so. Warum denn Bullet?
Bullet, ja, also ich muss sagen, Bullet und Blitz spiele ich meistens eher so an Tagen, wo ich merke, dass ich recht wenig Zeit habe und dann, oder auch generell zu müde bin, um jetzt eine richtige Schnellschachpartie, die eine halbe Stunde dauern könnte, zu spielen und dann sage ich mir, dass ich nur für ein paar Minuten Bullet oder Blitz spiele. Am Ende ist das dann trotzdem eine halbe Stunde und dann hätte ich auch die Schnellschachpartie spielen können. Aber ja, klar, ich meine, das ist natürlich ein komplett anderes Schachbullet. Also das ist
Ja, ich glaube, ich muss da auch kurz ein paar Worte zu sagen. Also
ja.
Bullet kann man online spielen. Ich habe neulich mal unsere Mitgliederliste mit Geburtsdaten gesehen und im Erwachsenenbereich muss man schon feststellen, da sind wir mittlerweile recht fortgeschritten, so im Durchschnitt im Alter. Das heißt, es kann sein, dass bei uns jetzt nicht unbedingt alle Mitglieder wissen, was Bullet eigentlich ist. Deswegen sage ich es mal kurz. Bullet ist ganz wenig Bedenkzeit. Ich weiß nicht genau, wo es losgeht, aber jedenfalls eine Minute wird ganz viel
Ja.
gespielt. Ne? Das heißt, beide Spieler haben nur eine Minute für die gesamte Partie. Und das bedeutet, dass man eigentlich sofort ziehen muss. Man kann im Prinzip nicht
Genau.
nachdenken. Und im Online-Schach ist es auch so, dass es viele Pre-Moves gibt. Pre-Moves heißt, man macht den Zug schon, bevor der Gegner gezogen hat. Also mit der Maus kann man ein Feld anklicken, nimmt seine Figur, klickt ein Feld an und dann wird die sofort auf dieses Feld gezogen, egal was der Gegner antwortet. So, und am Ende wird die Partie oft auch gar nicht auf natürliche Weise entschieden, also durch Matt oder
Ja.
Aufgabe, sondern einfach durch Zeitüberschreitung von einem,
Ja.
ne? Und man kann auch total verlorene Stellungen eben noch gewinnen, weil man auf Zeit gewinnt. Ich habe es auch ein paar Mal ausprobiert. Es erschließt sich mir nicht. Ist das überhaupt Schach? Also,
Manchmal.
oder ist es
Es
eigentlich
ist manchmal
nicht
Schach.
so Deppenschach? Also wenn ich jeden Move pre-move, dann spiele ich doch eigentlich Schach. Oder ist es doch eher so Raten?
Also ich würde sagen, es gibt eine Grenze, ab der ich das ja bis zu einem gewissen Grad als Schach bezeichnen würde. Ich würde sagen, weil ich bin jetzt in den letzten Monaten hatte ich jetzt online in Blitz und Bullet schon einen gewissen Sprung nach oben gemacht. Und ich glaube, früher, als ich da irgendwie 16, 1700 hatte, da war es auf keinen Fall Schach. Also da war es wirklich sehr wild, ist es eigentlich immer noch. Aber es gibt ab und zu Partien, die dann doch recht genau von beiden tatsächlich auch in einer Minute gespielt werden können und wo man auch die Stellungen einigermaßen versteht. Aber ich muss auch zugeben, ich habe teilweise auch Stellungen, wo ich überhaupt nicht die Zeit habe, die richtig zu verstehen und wo ich mir nicht ganz richtig sicher bin, weil sie sinnvolle Pläne sind, wo ich einfach nur Zug für Zug nachdenke und versuche nicht zu verlieren und vielleicht etwas leicht zu verbessern. Und klar, das ist natürlich nur begrenzt Schach, würde ich sagen.
Hast gesagt, du machst das, weil du manchmal wenig Zeit hast oder müde
Genau,
bist.
ja.
Okay, das verstehe ich
Ja.
natürlich alles. Ist das denn für dich, ist das für dich ta tatsächlich Schach oder siehst du das eher so als pures Entertainment? Also keine Ahnung, man ist müde und will jetzt nur vorm Schlafen gehen noch halt irgendwas machen und dann macht man halt Bullet.
Ich sehe das ehrlich gesagt eher als ein pures Entertainment.
Okay. Also weil den schachlichen Gehalt, ne, ich glaube, da gibt es auch viele kritische Stimmen. Also soweit ich weiß, spielen auch viele Großmeister das eigentlich nicht mehr. Also Nakamura hat das früher wohl auch mal gemacht, hat es aber aufgegeben.
Es gibt noch einen
Weil,
wie,
weil es so
ja.
eine Theorie gibt, also wenn man jetzt mal wirklich hart so unter Lernaspekten darüber spricht, dass es eigentlich dann so ist, dass Fehler sich eher verfestigen und sich einschleichen. Ne? Dass also tatsächlich dann auch kontraproduktiv sein kann. Also es gibt vielleicht auch ein paar positive Effekte, zum Beispiel also ein Gefühl für die Zeit zu bekommen und
Ja.
auch schnell reagieren zu können und sowas. Aber es gibt wahrscheinlich auch so diese Musterverfestigung, ne? Dass sich Fehler wahrscheinlich eher verfestigen. Und deswegen ist Bullet, glaube ich, eine konträre Sache. Blitzschach vielleicht sogar auch. Ne? Gut, aber die Gründe, die du gesagt hast, verstehe ich natürlich auch. Also ja.
Ja. Ja, klar, ich spiele jetzt Blitz und Bullet nicht, um wirklich um besser zu werden, sondern jetzt, ja, kurzen Zeitvertreib.
Alles klar. Okidoki. So, dann haben wir jetzt schon viel über deine Einstellung zum Schach gesprochen. Ich würde dich aber noch einmal fragen, was Schach denn so für dich eigentlich ist. Also nochmal so dieser Kontrast zu Videospielen, Konsolen, zu anderen Sportarten. Was ist das für dich? Also warum spielst du Schach? Ist das für dich eine Inspiration? Ist es, keine Ahnung, willst du deine Kreativität damit irgendwie zum Ausdruck bringen? Gibt es andere Motive? Also was ist Schach eigentlich für dich?
Also ich würde, ja, aus meiner Perspektive würde ich schon sagen, dass Schach eigentlich seine eigene Welt ist. Also ich sehe es schon recht abgekoppelt von anderen Sachen. Und ja, der Punkt, der gerade angesprochen wurde mit Kreativität, der ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Also ich habe viele Partien gehabt, viele Stellungen, wirklich sehr wilde Stellungen und die haben auch wirklich immer sehr viel Spaß gemacht, dass man da versucht, die Komplikation, dass man versucht, die zu überblicken. Häufig schafft man es nicht, aber man versucht einen möglichst guten Überblick zu haben. Und ja, also ich muss sagen, ich finde es einfach faszinierend, muss ich sagen. Also einfach die Masse an Möglichkeiten, an möglichen Variationen, häufig auch in Stellungen, wenn es auch mehrere eigentlich gleich gute Pläne gibt, sieht man ja auch manchmal in der Nachanalyse bei der Engine, wo man sieht, dass es eigentlich egal ist, welchen Zug man spielt und es eigentlich eher auf die persönliche Präferenz kommt, also mit welchen Stellungen kommt man besser zurecht. Ist es für einen einfacher, jetzt mit weniger Figuren im Endspiel das technisch zu gewinnen, oder möchte man lieber die Komplikationen von einem Mittelspiel, wo es auch um ja, viel angreifen, aber manchen vielleicht auch noch verteidigen kommt. Und ja, ich meine, es ist natürlich ein Sport, den ein Mensch nie überblicken kann.
Ja, das sehe ich auch
Und
so. Und so diese klassische Einordnung, also diese Vergleiche,
ja.
kannst du damit was anfangen? Also wenn man jetzt sagt, Schach ist Kunst oder eher Mathematik oder eher Logik oder hast du da so eine Einordnung, was das für dich am ehesten ist, oder ist dir das eigentlich völlig schnuppe?
Ich finde Vergleiche, ja, in manchen Fällen können die Sinn machen. Also Schach ist, also wenn man jetzt wieder die Endspiele nimmt oder jetzt so Sachen wie Matt in 5, Matt in 6, das ist, würde ich sagen, dieser mathematische Aspekt, wo man mit, und auch dieser logische Aspekt, wo man ja durch reine Logik oder einfach durch stupides Rechnen im Kopf, bis man halt eben durch so einen Brute Force Attempt halt eben zu der richtigen Lösung kommen. Das ist dieser mathematische Aspekt. Und auch in Endspielen, es gibt da solche Sachen wie diesen, wie heißt es nochmal, mit dem König, wo man sagen kann, dass der König den Bauern noch erreicht, mit dem,
Die Quadratregel.
die Quadrate, genau, die meine ich. Das ist natürlich dieser mathematische Aspekt. Aber Kunst verstehe ich auf jeden Fall auch. Also wenn man sich so Partien von Thal anguckt, habe ich jetzt auch nicht zu viele, aber allzu viele. Aber wenn ich jetzt da ein paar gesehen habe, wo er.
Das ist schon Feuerwerk, ne?
Ja, genau. Also da gibt es ja ein paar Partien, wo er die Dame opfert, oder diese Partien, wie heißt immer diese Goldmünzenpartie von diesem Frank Marshall oder sowas.
Oh je, die kenne ich nicht.
Ach,
Goldmünzen.
also wahrscheinlich
Frank
kennst du
Marshall
die.
kenne ich schon, aber
Ich glaube,
Goldmünzenpartie
kennst
sagt
du,
mir nichts.
also die wird Goldmünzenpartie genannt, weil die Legende besagt, dass der Zug, den er gespielt hat, so spektakulär war, dass Leute mit Goldmünzen auf das Bett geworfen haben. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das war ich jetzt mal zu bezweifeln, aber
Lukrative Angelegenheit.
ja. Aber das war ja auch ein Zug, wo er einem Damenopfer die Stellung vom König vollkommen aufgerissen hat und dann zum Matt gekommen ist. Und das ist halt eben diese kreative, dieser künstlerische Aspekt, wo das wirklich zum
Okay.
Ausdruck kommt.
Was sind denn deine besten Schulfächer? Ist da etwa auch Mathe dabei?
Mathe, ja, also.
Wäre jetzt mein Tipp gewesen. Aber stimmt gar nicht. Also was sind deine besten
Also bei
Fächer?
Mathe kommt es bei mir drauf an. Ich hatte ein paar Klausuren, wo ich 13 Punkte hatte, bei den anderen 10. Also
Das ist schon ziemlich gut, würde ich sagen.
es schwankt zwischen okay und gut, würde ich sagen. Aber sonst die besten Fächer. Also ich würde sagen, man muss unterscheiden zwischen den Noten, die ich tatsächlich bekomme, und meiner eigenen Einschätzung, wie gut ich eigentlich darin bin.
Beim Schach häufig auch so.
Das stimmt. Weil jetzt, wenn man jetzt einen Leistungskurs nimmt, natürlich ist es da schwieriger, eine gute Note zu bekommen. Also nur weil ich einen Leistungskurs in schlechter Note habe, würde ich jetzt nicht daraus schließen, dass ich da schlechter bin.
Okay, also es gibt Fächer, bei denen du punktemäßig gut dastehst,
Ja.
aber deine Favorites sind eigentlich andere
Ja,
Fächer.
also ich glaube, die besten Noten hatte ich bisher mit Abstand in Bio, weil mein persönliches Empfinden von Bio ist, dass es eigentlich also das Gerücht, dass es ein reines Auswendiglernen ist, hat sich in meinem Fall eigentlich zu großen Teilen bestätigt. Also ich meine, in jeder Klausur gab es diese
Ja.
Reproduktionsaufgaben, wo, wenn man das häufig genug auswendig gelernt hat, die Punkte einfach geschenkt kriegt und das einfach niederschreiben kann.
Okay, ich bin da sowieso raus. Also nach den Dinosauriern war bei mir, glaube ich, Schluss mit Bio. Dann
Ja.
wurde es abgewählt. Und das auch zu Recht. Naja, gut, aber du bist da gut.
Ja.
Und ja, machst dann bald Abi und IB.
Mhm,
Gleich am Ende gibt es ja noch ein Quiz, ne? Da werden wir auf diesen Aspekt dann auch nochmal zurückkommen. So, jetzt muss ich mal kurz einen Einschub machen an dieser Stelle. Das ist ein Nachtrag von einem früheren Podcast. Das schieben wir jetzt hier mal kurz ein. Denn es ist so, dass ich in einem Podcast, das war die Folge mit Stefan Hütte, zwei Fehler gemacht habe. So, und es ist so, dass den Leuten, die das hören, jedenfalls einem davon ist das aufgefallen, und der hat mir eine E-Mail geschrieben. Und deswegen werde ich darauf eingehen, und diese beiden Fehler werden jetzt korrigiert. So, erstmal vorab, der Podcast ist so ein bisschen inspiriert durch zwei Podcasts, die der Journalist Sven Pistor hat. Der eine heißt Einfach Fußball, das andere ist Jogo Bonito. Das macht der Herr Pistor zusammen mit Burkhard Hupe. Also das war so die Inspiration, ne? Also wenn man diese beiden Podcasts hört, dann finde ich, bekommt man Lust auf Podcasts und das war so der Anlass, weshalb ich gedacht habe, wir können das hier auch machen. Bei diesen Podcasts, zum Beispiel bei Jogo Bonito, ist es häufig so, dass da eben auch Fehler passieren und dass die beiden dann sagen, so, wir machen jetzt ein bisschen Besen. Kehren, das heißt, die Scherben, die so runtergefallen sind in der letzten Folge, werden dann so zusammengekehrt. Und dieses Zusammenkehren, das mache ich jetzt hier auch. Und ja, es ist so, dass ich in der letzten Folge, nein, letzte Folge war es gar nicht, aber das war die Folge mit Stefan Hütte, zum einen gesagt habe, dass der Stefan Hütte seit 1995 bei uns im Verein ist. Eigentlich, ehrlich gesagt, habe ich das gar nicht gesagt, sondern der Stefan Hütte selber. Und er hat so überzeugend vorgetragen, dass da eigentlich auch kein Zweifel bestand. Er hat nämlich dann noch vorgerechnet, dass es immer 10 Jahre waren. Also er war 10 Jahre bei uns im Verein, dann war er 10 Jahre mal weg in Hattingen und dann war er wieder 10 Jahre bei uns. Das war so plausibel, dass da eigentlich kein Zweifel dran bestand. Dann kam es aber dazu, dass der Stefan Eggebrecht mir irgendwann eine Partie zugeschickt hat per E-Mail, die wir beide, also ich und der Stefan Eggebrecht 1994 gespielt haben. So, und zwar in einem Mannschaftskampf, in dem auch der Stefan Hütte gespielt hat, gegen Detlef Perkams. Also das war eine Begegnung Schachfreunde Essen-Werden 24 gegen SG Werden 80. So, Stefan Hütte hat 1994 gegen Detlef Perkams gespielt. Da merkt man schon, da stimmt was nicht. Wenn Stefan Hütte sagt, er ist 1995 bei uns in den Verein eingetreten, merkwürdig. So, und dann habe ich vom Klaus-Peter Schulz, das ist übrigens auch derjenige, der Fehler aufgefallen ist, mal einen Blick in die Mitgliederliste bekommen, wo auch die Eintrittsdaten verzeichnet sind unserer Mitglieder. Das kann man online nicht sehen, aber in der wirklichen Mitgliederliste steht eben auch das Eintrittsdatum drin. Und beim Stefan Hütte steht dann 1991. Also an dieser Stelle die Korrektur, Stefan Hütte ist offenbar seit 1991 im Verein und nicht erst seit 1995. So, erste Scherbe zusammengekehrt. Zweite Scherbe. In derselben Folge im Quiz habe ich anscheinend gesagt, dass unser jetziges Vereinslogo einen Ritter zeigt und einen Schachkönig. Piotr guckt schon ganz komisch. Da stimmt auch was nicht, ne? Also ein Ritter und Schachkönig, habe ich gesagt. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Es ist mir relativ schleierhaft, aber es ist wohl so gewesen. Ich habe mir die Folge auch nochmal angehört daraufhin. Also eigentlich unfassbar, dass ich das gesagt habe. Es stimmt nämlich tatsächlich nicht. Ist auch dem Klaus-Peter aufgefallen. So, und das war eine Frage im Quiz beim Stefan Hütte. Und um diese Scherbe jetzt zusammenzukehren, machen wir jetzt so eine Quizfrage nochmal und machen es diesmal aber richtig. Am Ende kommt ja ein Quiz, Piotr, ne?
Ja.
So, und jetzt kommt so eine Vorabfrage, die zählt jetzt noch nicht zum Quiz.
Okay.
Aber in dem Quiz später kommt eine Frage, da kann man sich über das Ergebnis, also über die Antwort vielleicht streiten, die ist nicht frei von jedem Zweifel. So, wenn du mir gleich begründet sagen solltest, dass die Antwort, die ich meine, dass die richtig ist, dass die aus deiner Sicht nicht stimmt, dann bekommst du trotzdem den Punkt, wenn du jetzt diese Vorabfrage richtig beantwortest. Also das hier ist sozusagen die
Okay,
Gummipunktfrage,
ja.
die später dir noch von
Okay.
Nutzen sein könnte. So, also gehört noch nicht zum Quiz, aber jetzt kommt die Gummipunktfrage. Also, was ist denn im Logo der Schachfreunde Essen-Werden 1924, 80 wirklich zu sehen? Ist das ein weißer Springer und ein schwarzer König? Oder ist das ein weißer Springer und ein weißer König? Oder ist das ein schwarzer Springer und ein weißer König?
Okay. Kurz drüber nachdenken.
Also kurz gesagt, welche Farben haben die Figuren? Und es ist ein Springer und ein König. Und nicht ein Ritter und ein König, wie ich fälschlicherweise behauptet habe und wo ich nicht weiß, warum ich das gesagt habe. Vielleicht habe ich es gesagt, weil im Englischen der Springer ja
Nein.
Knight
Ja.
heißt und ich halt sehr viel der Schachliteratur auf Englisch lese. Vielleicht hat sich das auf meiner internen Festplatte schon so abgesetzt, dass ich da Ritter gesagt habe. Aber es stimmt nicht, es ist ein Springer. Okay, welche Farben haben die, Piotr?
Okay, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde sagen, weißer Springer und schwarzer König.
Ja, genau richtig.
Ah,
Prima.
korrekt.
Gummipunktfrage schon. Richtig
Ja.
beantwortet. Sehr gut. Okay, so, und die interessante Geschichte, die es dazu noch gibt, die der Klaus-Peter Schulz dann auch noch in seiner E-Mail mitgeliefert hat, ist, dass dieses Logo ursprünglich mal entwickelt worden ist, von jemandem, der damals an der Trennung der beiden Vereine beteiligt gewesen ist, maßgeblich beteiligt gewesen ist, nämlich vom Detlef Perkams. Und der hat dieses Logo entwickelt. Und auf dem Springer war eigentlich ursprünglich auf dem Hals waren noch drei Buchstaben zu sehen, nämlich HSG. Also die HSG war eigentlich der Verein, der sich dann sozusagen abgespalten hatte. Also eine Abspaltung war es nicht. Die Mitglieder sind rausgegangen, haben dann die HSG gegründet und hatten einen eigenen Schachverein. So, daher kommt eigentlich dieses Logo ursprünglich. Jo, und diese drei Buchstaben HSG, die sind dann später mit Tippex entfernt worden. Und jetzt ist das Ganze zurzeit noch unser Logo der Schachfreunde Lern 24. Ja, auch eine interessante Geschichte, ne? Leute, müsst ihr euch mal klar machen. Hier, derjenige, der mit an der Trennung beteiligt gewesen ist, hat das Logo der Schachfreunde Essen Lern 24 quasi entworfen. Okay, zwei Scherben zusammengekehrt. Der Piotr hat einen Gummipunkt gemacht. Ist vielleicht gleich noch wichtig im Quiz. Schauen wir mal. So, jetzt komme ich noch einmal kurz zurück auf unsere Jugendarbeit, auf unsere Jugendabteilung. Ja, und dann gleich noch so ein Themenblock. Da geht es ein bisschen um allgemeinere Dinge. Ne? Also auch, du bist 18 Jahre alt, machst jetzt bald Abi. Dann fängt auch ein neuer Lebensabschnitt bei dir an. Also so diese Aspekte, die dann vielleicht auch noch einen Schachbezug haben, die würde ich gleich mit dir auch nochmal streifen wollen. Aber bevor wir dazu kommen, noch einmal zurück zu unserer Jugendabteilung. Also du hast gesagt, Wasserski war ein Highlight.
Ja.
Und auch die lustigen Trainingsformen, die ihr da gehabt habt am Freitagabend. Du warst jetzt auch schon länger nicht mehr da. Ja, was und bald bist du da ja eigentlich auch raus, ne, aus der Jugendabteilung. Wie siehst du das denn mit unserer Jugendabteilung? Sind wir da auf einem guten Weg? Habt ihr da wirklich eine gute Stimmung? Gibt es da sowas wie einen Zusammenhalt? Also wie gesagt, der Stefan Hütte, unser Jugendcoach, hat gesagt, das sei ihm auch sehr wichtig, dass man da sowas wie einen Zusammenhalt herstellt. Ja, kannst du das aus deiner Sicht bestätigen? Müssen wir da vielleicht irgendwas optimieren oder ist das alles gut so, wie es ist?
Ja, also wie ich schon vorher gesagt habe, ist es schwierig, ist aus meiner Seite das jetzt präzise zu beantworten. Aber von meiner, also von dem, was ich gesehen habe, also mein Eindruck wäre, dass das eigentlich schon zu bestätigen ist. Also ich würde schon sagen, dass es eine recht positive und auch recht willkommene Grundatmosphäre herrscht.
Jetzt gibt es ja da auch die verschiedensten Altersgruppen, ne?
Ja.
Läuft das auch alles so gut? Also mit diesen, also diese Gruppen muss man wahrscheinlich machen, ne, weil die Spielstärken ja wahrscheinlich auch unterschiedlich sind. Gibt es da trotzdem irgendwie so ein Connect zwischen den Jugendlichen, die da sind? Also ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, ne? Ein Elfjähriger und ein 18-Jähriger haben jetzt normalerweise nicht so viele Berührungspunkte, aber gibt's die zumindest ansatzweise oder sind das dann auch wirklich völlig getrennte Gruppen, die ihr da habt?
Ja, also teilweise hatten wir auch gemeinsam Aufgaben berechnet. Also es war ja, wie zum Beispiel bei dieser Trainingseinheit, die ich schon erwähnt hatte mit Jürgen Kaufeld, da waren auch viele Jüngere dabei. Also manchmal machen wir es auch zusammen. Und sonst, ja, also auch wenn wir Schachpartien spielen, manchmal spielen wir auch gegeneinander. Wir hatten da auch mal, ich glaube, spontan auch mal ein Turnier gespielt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt unterschiedliche Gruppen sind, die jetzt überhaupt nicht in Kontakt miteinander treten, sondern da ist auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall Berührungspunkte dazwischen.
Hattest du denn auch schon mal so diesen Kindereffekt in Turnieren, also zum Beispiel in Kiel oder bei anderen
Ja.
Turnieren, die du gespielt hast? Mir ist es in letzter Zeit sehr häufig passiert, dass ich ein Turnier gespielt habe. Diesen Sommer waren es zwei, einmal in Dortmund und einmal in Krefeld. Da habe ich insgesamt 14 Turnierpartien gespielt und ich glaube, ich habe gegen 12 Kinder eigentlich gespielt, die so maximal 13 Jahre
Ja.
alt waren.
Oh, okay. Ja.
Für mich relativ unangenehm. So, kannst du das bestätigen? War das bei dir auch schon so? Oder wenn es dir passieren würde, ist das total egal? Also, wie ist das bei dir?
Ja, also in Kiel war das so, da wurden ja 5 Runden gespielt, also in 6er-Gruppen. Und da war es so, dass es tatsächlich nur einen Erwachsenen gab. Ich glaube, ich war da schon, ich meine, dass ich tatsächlich der Zweitälteste gewesen bin. Da gab es sonst noch eine
Der
andere,
Zweitälteste, was?
ja, eine Gruppe. Ich glaube, sonst gab es noch eine andere 17-Jährige, würde ich jetzt sagen. Und das Alter sonst war ja 13, 10, 11.
Hast du denn auch schon mal gegen einen 10-Jährigen im Turnier gespielt, der dann noch so sein Stofftier am Brett stehen hatte?
Ich glaube, solche extremen Fälle hatte ich jetzt nicht. Aber ich hätte gegen diesen einen Konstantin Müller in Münsterland Open gespielt. Ich glaube, der ist, wie alt ist er? Der wurde ja U8 Deutscher Meister, der ist irgendwie 8, 9 oder so.
U8 Deutscher Meister ist er.
Ich glaube schon, ja.
Aber der war nicht 8, als du gegen ihn gespielt hast.
Das weiß ich nicht. Ist
Okay, also
möglich.
der war noch sehr, sehr jung.
Er war auf jeden Fall noch sehr, er ist noch sehr jung. Das war ja letztes Jahr im
Okay.
Oktober das Schuljahr. Ja, nee, also
Ja, und wie war
das
es für
nicht.
dich, als du also gegen ein Kind gespielt hast?
Es ist ja schon sehr unterschiedlich. Also ich meine, was einem direkt auffällt, ist, dass vor allem Kinder dieses Alters teilweise deutlich schneller spielen als man selbst und auch recht schnell die richtigen Züge finden und auch vor allem, wenn man gegen Kinder spielt, die da auch ein natürliches Talent haben, dann klar haben die sich ja auch schon, obwohl sie so jung sind, auch schon sehr viel Schachwissen erarbeitet. Aber ich muss auch zugeben, ich hatte schon das Gefühl, dass sie auch ein bisschen unter ihrer Unerfahrenheit, ja, leiden, würde ich sagen. Weil ich hatte schon öfters die Erfahrung gemacht, dass sie zwar häufig, wenn sie länger nachdenken, die richtigen Züge schon finden, aber teilweise stehen sie so häufig auf und spielen teilweise so schnell, dass sie nicht erkennen, wann eine Stellung mal etwas komplizierter wird und dann spielen sie häufiger diese einzigen Fehler, diese Patzer oder übersehen eine Möglichkeit, wie man Dinge besser bestrafen könnte. Und ja, das ist,
Augenzüge ist ein Begriff dafür. Also Augenzüge sind Züge, die fürs Auge so optisch gut aussehen und die man ganz schnell ziehen kann,
genau, ja,
weil man
die
denkt,
spielen sich
ja, sieht gut
häufig.
aus.
Ja.
Aber also das hat mir mal Igor Kenkin gesagt, ne,
Okay.
diesen Begriff. Das ist ein Großmeister, ja, mit dem habe ich mal so ein bisschen trainiert. Nicht sehr intensiv, aber ein bisschen. Und der hat diesen Begriff benutzt, ne? Also es gibt Augenzüge
Ja.
und die sind zwar nett, aber Schach ist halt kein Augenspiel, sondern letztendlich ein Kopfspiel, wo man dann auch manchmal tief nachdenken muss. Und Augenzüge können halt komplett falsch sein. Ne? Also es kann ein Riesenfehler sein. Jo, das würdest du sagen, dass das bei Kindern schon mal vorkommt, ne? Dass sie
Also ich würde
so ein
schon sagen,
Augenzug spielen.
dass sie häufig sehr instinktgeleitet spielen.
Okay. Jetzt hast du vorhin, bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, noch gesagt, da war die Frage, ob Schach für Jugendliche heutzutage vielleicht sogar ein bisschen in ist. Und da hast du gesagt, das ist durchaus vielleicht sogar der Fall, ne? Du hast gesagt, wenn du mit dem Bus zur Schule gefahren bist, dann gab es da Leute, die irgendwie eine Schach-App auf dem Handy wahrscheinlich hatten, ne?
Ja, ich glaube, das war in den meisten Fällen wahrscheinlich Chess.com und ja, da haben sie irgendwelche Blitzpartien gespielt oder irgendwelche Aufgaben gelöst.
Okay, also das ist jetzt nicht so eine krasse Ausnahme, sondern gibt es häufiger, dass man sich
Nein,
mit
also das
Schach beschäftigt.
ist klar, das fällt einem schon auf, also nicht so, dass ich es jedes Mal sehe, aber auch als ich mal manchmal Bahn gefahren bin oder mit dem Zug, da habe ich da auch manchmal gesehen, dass irgendwelche Leute Versetzreihen versetzte auch auf ihrem Bildschirm schaffen hatten und sowas. Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch häufiger geworden.
Gut, dann würde ich jetzt mal zu ein paar anderen Themen kommen. Also erste Frage, also es geht jetzt so ein bisschen um ja, Perspektiven, ne, wie es bei dir weitergeht, also eigentlich allgemein und dann vielleicht auch noch schachlich. Das hast du eben zwar auch schon mal angerissen, aber ich komme jetzt nochmal drauf zurück. Das war in den letzten Jahren ja auch eine ereignisreiche Zeit. Also wir hatten Corona, ja mindestens 2 Jahre lang, also gefühlt eigentlich so eher 3 auch. Das war für alle Schachspieler ja hart, weil man eigentlich nicht mehr so richtig gegeneinander spielen konnte und es ging dann ganz viel ins Online-Schach. Du hast vorhin gesagt, für dich war das eigentlich nochmal so eine Initialzündung,
Genau,
ne? Dass du dann richtig zum Schach gekommen bist und Hobbys, die du vorher hattest, ja, dann vielleicht so ein bisschen eingetauscht hast gegen
klar, Tennis
Schach.
konnte man überhaupt nicht spielen.
Also die Corona-Zeit hat das eigentlich bei dir befördert, dass du zum Schach gekommen bist.
Ja, das war der erste Faktor, aber das war nicht so, dass ich schon zu Beginn des Lockdowns, dass ich da so viel Zeit in Schach investiert hatte. Ich glaube, was also der letzte Tropfen sozusagen war, der das Fass im positiven Sinne zum Überlaufen gebracht hat, war dann diese Netflix-Serie.
Das Damen-Gambit.
Genau, ja, die kam ja, glaube ich, November 2021 raus. Und die habe ich mir angeguckt und das war, ja, durch die habe ich mich wieder erinnert an diese früheren Schnellschachturniere, die wir früher in der Jugend gespielt hatten. Und da hatte ich mir so viel Lust bekommen von diesen längeren Partien, von dieser professionellen Seite des Schachs, dass ich auch wieder sehr viel Lust bekommen hatte.
Was für Hobbys haben denn vorher bei dir im Vordergrund gestanden? Also Tennis hast du erwähnt.
Genau.
Was ist denn bei dir mit Konsolenspielen und sowas? Ist das auch was bei dir, was du machst? Zocken?
Also früher auf jeden Fall sehr viel. Jetzt das Problem, das ist mit Schule, dass ich nicht mehr alles wirklich so unter den Hut bekomme und dann muss ich halt hier ein paar Sachen entweder sehr zurückfahren oder teilweise ja, wirklich sehr unregelmäßig machen. Das trifft bei mir bei den Konsolenspielen zu.
Was ist dein Lieblingsspiel auf der Konsole?
Also das, was ich mit Abstand am meisten gespielt habe, ist FIFA.
Ja, okay. Das ist eins, was ich auch noch kenne. Kommt gleich auch eine Frage zum Quiz. Sehr gut. So, und gibt es denn jetzt noch andere Sportarten, andere Hobbys, die du machst?
Also Tennis spiele ich immer noch. Und ich hatte auch, glaube ich, für 2 Jahre war das auch noch Fußball gespielt. Und ja, das hat auch recht viel Spaß gemacht, aber das lässt sich, ja, heutzutage ist so mit meinen Stundenplan, mit meinen Wochenplan ist gar nicht mehr.
Ja, das ist dann irgendwann auch alles ein bisschen viel, ne? Also
Ja,
da,
irgendwann muss
wenn
man
man
Prioritäten setzen.
alles machen würde, hat bei mir dann irgendwann auch nicht mehr geklappt, alles zu machen. Wo spielst du denn im Tennis? Welche Liga ist das?
Ja, also ich hab den Tennis jetzt schon länger nicht mehr. Also wir waren in der Saison davor, habe ich in der zweiten Herrenmannschaft von Heiding gespielt. Welche Liga das war, keine
Ja,
Ahnung.
okay. Aufschlag ist eine Stärke oder eher die Rückhand oder?
Bei mir würde ich sagen, also ich spiele die zweite Rückhand und ich würde sagen, so die stärksten Schläge habe ich auf der zweiten Rückhand, wenn sie mal läuft, dann auf
Zwei
jeden Fall.
Hände an der Rückhand.
Genau, ja,
Okay.
ich spiele seit kurzem auch manchmal Rückhand-Slice, aber da muss ich noch richtig viel dran trainieren, damit das konstanter kommt. Da gab es ein paar Bälle, die kamen gut, aber das ist auch
Ist ein laufintensiver Sport, ne?
ja.
Rennst du auch zum Netz und zurück?
Na klar. Also jetzt beim Training kommt es natürlich auch von an. Manchmal, wenn man sich nur so einspielt, dann fehlt an gewissen Tagen die Motivation, dass man wirklich mit aller Kraft versucht zu verhindern, dass der Ball ein zweites Mal aufschlägt und dann nimmt man das mindestens ein zweites Mal aufschlägt und dann spielt man den, weil es sowieso kein richtiger Punkt ist. Aber wenn es richtig angeht, dann klar, dann kommen natürlich diese ganzen Sprints und so.
Bei mir gab es bei meinen Sportarten häufiger die Konkurrenzsituation Fußball und Schach.
Ja,
Ne?
okay.
Sonntag sind Schachmannschaftskämpfe
Ja.
meistens, jedenfalls im Seniorenbereich und Fußball aber auch. So, dann musste ich mich manchmal entscheiden. Wenn es bei dir jetzt darum ginge, Tennismatch und Schach ist aber zeitgleich, wie fällt deine Entscheidung dann aus?
Ich meine, es kam schon zu solchen Entscheidungen letztes Jahr. Und da habe ich mich, glaube ich, immer eigentlich fürs Schach entschieden.
Ja, ich mich
Ja.
auch. Ein Grund war aber auch, dass es seltener vorkommt. Also Fußball war halt jede Woche
Ja.
und Schach nur
Ah, ja, okay.
einmal im Monat oder so. Das war ein Grund. Okay, so. Ja, jetzt ein paar Dinge, die nicht direkt was mit Schach zu tun haben. Also es ist ja echt viel passiert in letzter Zeit, ne? Du bist Jahrgang 2005, bist 18 Jahre alt und hast jetzt ja dann auch ein paar Kriege schon miterlebt, ne? Russland hat die Ukraine überfallen. Der Nahostkonflikt ist jetzt vor einiger Zeit ziemlich eskaliert. Ja, da ist viel Schlimmes eigentlich passiert. Dann hat man auch noch die Corona-Zeit. Es gibt den Klimawandel als Dauerthema. Jetzt ganz aktuell hat man in Deutschland, glaube ich, auch ein bisschen Angst vor der AfD, dass sie zu stark werden könnten. Irgendwie Donald Trump steht wieder vor der Tür. Es gibt so eine Möglichkeit, dass er vielleicht nochmal Präsident in den USA wird. Ja, Russland wird von Putin regiert. So, alles Faktoren, die jetzt also für jeden Menschen eigentlich nicht so, ja, die halt demokratisch, rechtsstaatlich gepolt sind, nicht so toll sind. Für einen Jugendlichen aber nochmal vielleicht irgendwie in einem ganz anderen Licht dastehen. Also zum Beispiel auch dieser Aspekt Klimawandel, ne, und Greta Thunberg und so weiter. Sind das für dich relevante Themen oder ist das was in deinem Leben jetzt nicht so eine große
Also ich
Bedeutung hat?
würde schon sagen, dass wenn man jetzt ja so um die 15, 16, 17, 18 Jahre alt ist, dass das schon eine größere Rolle spielt als früher, weil ich glaube, so als ich 12, 11 war, da kriegt man ja eigentlich recht wenig von der Außenwelt mit. Und deswegen, ich glaube, das ist für mich auch recht schwierig einzuschätzen, also wie genau all diese verschiedenen Probleme zu bewerten sind, weil ich meine, das ist jetzt wirklich der erste richtige Zeitpunkt in meinem Leben, wo man diese Sachen wirklich bewusster wahrnimmt, also mir fehlt da der Vergleichswert.
Du warst nicht auf Fridays for Future Veranstaltung, oder
War ich
doch?
nicht.
Das war, hast du auch nicht so erinnert.
Ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen in unserem Freundeskreis, aber so wirklich ist ja etwas wirklich Konkretes, das ist am Ende nicht gekommen.
Ja, nehme ich diesen einen Aspekt jetzt mal raus von dieser ganzen Themenpalette, ne? Also Klimawandel, ja, wie siehst du das? Also ist das Also ich kann die Frage eigentlich schon schließen. Also wie siehst du das? Ist das ja wirklich was, was für dich bedrohlich ist? Bist du vielleicht auch irgendwie sauer auf die Generation vor dir, dass es überhaupt so weit gekommen ist?
Ja, also ich muss sagen, ich glaube, meine Ansicht darauf hat sich schon etwas verändert über die Jahre, weil ich glaube, als ich jünger war, da hatte ich noch eine etwas naivere Sichtweise darauf. Also im Sinne von, dass eine gewisse Gruppe von Personen verantwortlich ist für alles und es spielt eigentlich nur Gier und es werden die Zukunftsaussichten spielen absolut gar keine Rolle und es wird
Also viel Egoismus,
genau viel Egoismus und die Interessen,
Kurzsichtigkeit.
Kurzsichtigkeit, genau, und die Interessen von ja, allen anderen, vor allem von solchen Ländern, die eigentlich überhaupt nicht an all diesem CO2-Ausstoß beteiligt sind, aber am Ende die schwersten Folgen zu tragen haben, wie halt eben solche Inselstaaten wie Vanuatu oder sowas, dass sie halt eben die Opfer davon sind. Und heute sehe ich etwas, kann ich das besser nachvollziehen, dass es so weit gekommen ist. Denn ich meine, wenn man jetzt ehrlich ist, also so ein dieser Klimawandel, der jetzt natürlich auch schon in der Industrialisierung seinen Anfang genommen hat und dann nach und nach, wo die Menschheit fortgeschrittene Technologien entwickelt hatte und ja, deswegen auch leider auch der CO2-Ausstoß immer weiter zunahm. Das ist ja, man kann ja nicht sagen, ja, diese Gruppe von 10, 20, 30 Personen in jeder Zeit, die waren für alles verantwortlich und der Rest war unschuldig. Es ist ja eigentlich doch, es sind ja eigentlich Millionen von Menschen, die die Überzeugung haben, dass das, was sie tun, eigentlich im Großen und Ganzen keine große Relevanz spielt und die Welt, je nachdem, ob sie das oder das machen, wird eigentlich recht ähnlich sein und sozusagen dem eigenen wirtschaftlichen Interesse handeln und sich vielleicht diesen ökologischen Gründen heute vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen zuwenden im Sinne von PR und solchen Backlashes, die Leute halt eben befürchten müssen, wenn sie halt eben zu weit über die Stränge schlagen.
Muss eben fragen, was PA ist.
PR?
Ja.
Ich muss mal kurz nachdenken, ob ich darauf komme, wofür das Akronym nochmal steht, aber PR steht sozusagen für die Reputation, also PR. Es gibt Leute, die da, die halt eben dafür arbeiten, dass Unternehmen oder auch in manchen Fällen Politiker dass Leute besonders positiv auf sie blicken. Und dann
Okay.
ist das halt eben so, klar, für ein Unternehmen ist es sehr schlecht, wenn die Leute denken, dass sie die Umwelt zerstören und dann boykottieren sie das und dann ist es halt eben schlechte PR, wenn es das spielt.
Bist du denn optimistisch, dass die Menschheit das in den Griff kriegt, dieses Problem, oder bist du da eher skeptisch?
Ich muss sagen, also ich will dir nicht sagen, dass es etwas ist, was ich bei mir nicht ändern will, aber Stand jetzt bin ich da eher skeptisch, um ehrlich zu sein. Denn ja, also ich glaube, es ist nochmal dieses psychologische Problem, dass in einem Szenario, in dem sich alle Beteiligten darauf einigen würden, dass sie die notwendigen Schritte unternehmen würden, also dass sie das dann wirklich auch tun und dass es dann zu einer Verringerung des Temperaturanstiegs kommen würde.
Das hältst du für unwahrscheinlich?
Ja, das halte ich für unwahrscheinlich, einfach aus dem Grunde, dass man halt eben nicht alle davon zwingen kann. Und ich meine, jeder hat die Zweifel, okay.
Weil der Egoismus zu groß ist, oder warum?
Ja, also ich glaube einfach, es fehlt, glaube ich, die Überzeugung, dass das eigene Handeln einen Unterschied macht. Und wenn jeder denkt, ob ich das mache oder nicht, macht keinen Unterschied, dann entscheidet man sich halt eben für die persönliche Interessen. Das geht, glaube ich, für die meisten. Es gibt natürlich unter Ausnahmen. Aber ich kann mir schon vorstellen, also bei den erfolgreichsten Unternehmen, also ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Menschen, die wirklich sehr idealistisch geprägt sind von ihrer Weltsicht und von ihrer Denkensweise, dass sie wirklich die Mehrheit von den Leuten ausmachen, die am Ende wirklich den größten
Okay.
wirtschaftlichen Erfolg haben.
Also idealistisch geprägte, also die sozusagen die Guten, ja, für die
Wenn man das jetzt einfach sagen möchte,
dieses Thema Klimawandel ein Thema ist und die das auch ernst nehmen, können sich vielleicht nicht damit durchsetzen, meinst du?
ja, genau.
Okay. Wie groß ist denn die Rolle, die das bei dir in deinem persönlichen Leben spielt? Also du bist hier mit dem Auto hergekommen. Das ist ein Verbrenner. Du wirst zu einer Generation gehören, die irgendwann dann auch kein Verbrenner mehr fährt. Ne? Also eigentlich nur eine relativ kurze Zeit in deinem Leben. Ab 2035 soll es die eigentlich nicht mehr geben, die Verbrennermotoren. Jo, also das heißt natürlich nicht, dass es jetzt irgendwie total böse ist, mit einem Verbrenner zu fahren oder so, aber Jetzt irgendwie der Purist bist du da aber auch nicht in deinem täglichen Leben, ne? Dass
Nein,
du jetzt
bin ich nicht, nein.
permanent
Das
darauf
kann ich nicht
achtest,
behaupten.
keine CO2-Emissionen zu produzieren.
Ja.
Also es ist bei dir im Bewusstsein, aber auch nicht so verkrampft.
Das würde ich schon sagen. Also natürlich, man achtet auf einfache Dinge wie zu Hause, dass man immer Licht ausschaltet in den Räumen, wenn man die Räume verlässt, also auf all diese Sachen, die man mit ja, möglichst einfach machen kann und die auch ja, vielleicht einen kleinen Effekt haben. Aber
Und du willst auch mit dem Flugzeug fliegen.
ja.
Hast du schon gemacht?
Ja, das habe ich schon gemacht.
Ja, okay, sehr gut. Ja, sollte man auch tun, insbesondere wenn
Ja.
man international im Beruf
Klar,
sich orientieren möchte, so wie du. Okay, so. Dann jetzt nochmal einmal zurück zu schachlichen Themen und danach käme dann schon das Quiz.
Ja.
Es gibt ein paar Themen, die ich auch schon mit dem Engel diskutiert habe und jetzt wäre es interessant, von dir nochmal so den Kontrapunkt zu bekommen, ne? Also
Ja.
von einer anderen Generation eben. Mit dem Till Engel hatte ich mich zum Beispiel unterhalten über Cheating im Schach. Ne? Du
Okay,
spielst ja auch Online-Schach, da ist das ja ein noch größeres Problem als im richtigen Over-the-Board-Schach.
ja.
Ne? Also Cheating ist Betrügen, das heißt, jeder hat eine Engine zu Hause und könnte jetzt seinen Stockfish oder ein anderes Programm anschalten, eine Engine. Und dann wäre man theoretisch der beste Spieler der Welt. Also wenn es keiner merkt, dass man da die Engine genommen hat, die ja quasi unschlagbar ist für einen Menschen, da wird man eigentlich jede Partie gewinnen. Ja, glaubst du, dass das eine Bedrohung ist fürs Schach insgesamt? Ist dir das schon mal passiert? Hattest du schon mal ein komisches Gefühl? Ja, glaubst du, das ist eine Bedrohung fürs Schachspiel insgesamt?
Im professionellen Schach oder im Amateurschach?
Sowohl als auch.
Okay, also jetzt im Amateurschach bei mir, ich meine, ich habe mal Punkte zurückbekommen, weil ich einen Cheater gespielt habe. Das ist mir also schon vorgekommen. Aber klar, jetzt muss ich auch sagen, ich spiele auf Lichess. Also ich kann natürlich auch nur beurteilen, wie jetzt auf Lichess und nicht auf Chess gekommen ist, was eigentlich natürlich deutlich erfolgreicher ist. Aber auf Lichess muss ich sagen, klar hatte ich schon Partien gehabt, wo der Gegner ja diese 99, 98% erreicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wirklich die Partien hatte, wo ich sagen würde, okay, da kann es nicht sein, dass ein Gegner meiner Spielstärke da niemals drauf kommen würde. Also ich
Hast
würde
deinen
nicht
Gegner
sagen, dass
mit
es.
98, 99% Genauigkeit, ne, so heißt das,
Ja.
gespielt. Das heißt, das ist die Abweichung von ich glaube, von den Stockfish-Zügen.
Genau, ja.
Ja, und das ist natürlich schon ein phänomenaler Wert, den eigentlich ein Mensch nicht erreicht. Jo, aber
Ja,
der
es.
Verdacht war jetzt bei dir nicht so groß und du
Nein,
meinst,
also
hätte schon irgendwie sein können, dass
es
es
kommen
in
natürlich
der
auch
Partie
sehr.
so war.
Es gibt natürlich auch Partien, wo es deutlich einfacher ist, solche Genauigkeiten zu erhalten. Also ich meine, da hatten wir, ich hätte irgendwie auch mal eine Partie gehabt, Schnellschach, wo wir, ich glaube, die ist Remis ausgegangen, hatten wir beide so um die 95, 96% gehabt oder so. Das waren aber auch größtenteils recht logische Züge. Und ich meine, wenn es jetzt wirklich so ein vollkommen taktisches Chaos auf dem Brett wäre. Und mein Gegner würde dann innerhalb von 6, 7 Sekunden immer genau diese Only-Moves finden für eine gewisse Zugsequenz, dann würde ich vielleicht Zweifel bekommen. Aber wirklich solche Situationen, wo ich dachte, okay, der war auf jeden Fall ein Betrüger, hatte ich eigentlich nicht.
Und im richtigen Turnierschach hattest du schon mal einen Verdacht, dass jemand mit der Smartwatch oder irgendwie anders auf der Toilette sich Engine-Züge angeguckt hat?
Natürlich, wenn man ehrlich ist, es wäre natürlich unglaublich einfach, das ja, in solchen Amateurturnieren zu machen. Also es könnte, theoretisch könnte das jeder machen. Aber nein, das Gefühl hätte ich hier gesagt auch noch nicht.
Okay. Und im Profibereich, glaubst du, dass es
Also da habe ich auch.
da kann man ja viel Geld verdienen unter Umständen, wenn man jetzt zu den allerbesten der Welt gehören würde,
Ja.
dass man da mit krimineller Energie das Ganze torpedieren könnte, so dass vielleicht ein ehrliches Spiel
Ja.
dann gar nicht mehr möglich ist.
Also ich habe das Gefühl, dass es ein Thema ist, das in den letzten Monaten deutlich häufiger angerissen wurde, auch von vielen Streamern und von vielen Seiten. Da habe ich auch die verschiedensten Ansichten gehört. Also ich glaube, von Chess.com ist ja die offensichtlich offizielle Haltung, dass Cheating vielleicht etwas schlimmer ist, als es also dass mehr Leute cheaten, als jetzt wirklich, also es ein größerer Anteil wirklich cheatet, als wirklich festgestellt worden ist.
Also eine hohe Dunkelziffer.
Ja, also eine etwas höhere Dunkelziffer. Aber da habe ich auch schon von ja, berühmten, von sehr erfolgreichen Schauspielern wie Caruana gehört. Ich glaube, der hat so eine Anzahl wie bei diesem Title Tuesday. Das findet ihr jede Woche zweimal bei Chester Kommstadt, wo diese Spieler mit Titeln halt eben, ich glaube, Blitz ist das, wenn ich jetzt mich nicht irre, Spiele, da hat irgendwie von der Zahl wie 50% gesprochen.
50% Cheating.
Ich meine, nee, also nicht, dass 50% der Spiele, dass in 50% der Spiele gecheatet wurde, sondern dass 50% der Spieler schon mal gecheatet haben in diesen Turnieren. Und dass er, ja, große Zweifel hat, wenn Leute, die in der Realität eine Wertung von 2400, 2500 auf einmal regelmäßig in diesen Turnieren, die sogar gewinnen oder ganz oben sind.
Das ist natürlich eine erschreckend hohe Zahl,
Ja.
ist aber jetzt dann auch wieder der Online-Bereich,
Das ist
ne?
online, ja.
Also,
Also online.
die Frage war jetzt eigentlich, ob im
Nur auf
normalen
Profi.
Profi-Geschehen, genau, also im normalen Schach mit Brett, ja, ob das da eine große Gefahr ist, ob das eine Bedrohung fürs Spiel ist oder ob, ja, du glaubst, dass man das in den Griff kriegt. Es gab ja diesen Vorfall, ne, Magnus
Ja,
Carlsen mit Hans Niemann, wo
klar,
dann
wobei.
spekuliert wurde, wie der wohl hätte betrügen können in diesem Turnier. Ja, du lachst, weil es da
Ja,
bestimmte Theorien gibt, die ein bisschen
klar.
lustig sind.
Klar,
So,
die
die
kenne
erzählen
ich
wir
ja.
jetzt hier nicht, kann jeder selber googeln, wie die Theorien gehen. Ja, was meinst du dazu?
Ja, also soweit ich weiß, in diesem diese Partie wurde ja auch sehr ausführlich analysiert von vielen Leuten und ich glaube, der generelle Konsens ist, dass er höchstwahrscheinlich diese Partie nicht gecheatet hat.
Das ist, glaube ich, die herrschende Meinung, ne?
Ja, genau,
Ich
ja.
glaube, die kann man auch anzweifeln, aber ich glaube, das ist die herrschende,
Also
die
online sieht die Sache
vorherrschende.
anders aus. Da gibt es ja diese Zahl von Chess.com, dass er in über 100 Partien teilweise auch gewerteten und sogar mit Partien, die auch eine Relevanz für den Preisgeld haben konnten, sogar, dass da Cheating nachgewiesen werden konnte bei ihm. Aber over the board gab es, glaube ich, auch noch ein paar andere Fälle, wo man Handy in der Toilette gefunden hat. Ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das war.
Ja, da gibt es verschiedene Geschichten, die ich kenne. Ne? Es gab einmal den Verdacht in einem WM-Match.
War
Das
das nicht, war nicht
war
was mit Kramnik
Kramnik
oder?
Topalow.
Ja, genau.
Das ist aber, glaube ich, nie offiziell bestätigt worden. Das war ein
Meint das nicht?
starker Verdacht, der damals geäußert worden ist.
Ja.
Ja, und es gibt wahrscheinlich auch weitere Fälle, aber die kann ich jetzt auch nicht alle benennen.
Ja, aber sonst,
Glaubst du denn, dass man das generell in den Griff kriegt? Also es gibt ja auch die
genau,
Anti-Cheating-Algorithmen,
ja.
die dann gucken, wie wahrscheinlich das ist, dass der Mensch die Partie selbst gespielt hat. Ja, glaubst du, man kriegt das in den Griff oder ist die Betrugsmöglichkeit irgendwann so groß, dass man es das nicht mehr stoppen kann?
Ja, also ich glaube vor allem bei diesen Großmeistern ist es wahrscheinlich deutlich schwieriger als bei Leuten unserer Spielstrecke, weil, wie doch häufiger gesagt wurde, manchmal brauchen sie in der Partie wirklich nur ein oder zweimal die Hilfe von der Engine. Und wenn man wirklich so eine geringe Sample Size hat, dann ist das wirklich sehr schwierig, das zuverlässig zu entdecken. Und ja, bei diesem Cheating-Algorithmus von Chess.com, ja, wie schon gerade von dir erwähnt wurde, die haben ja, glaube ich, diese Wahrscheinlichkeit bei einem gewissen Zug, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spiel das sieht, ist 1 von 80 oder sowas. Und dass, wenn solche Irrenstatistiken öfters erreicht werden, dass ab einer gewissen Zahl von, ich weiß nicht, häufig in solchen Sachen wird ja 95% oder so als Schwellenwert genommen. Ich glaube schon, dass das gut funktioniert, indem es realistisch funktionieren kann. Weil wir natürlich begrenzt sind und wir natürlich nie 100% erreichen können.
Also es gibt einen Bereich, wo man es nicht ganz stoppen kann, meinst du, der aber nicht so groß ist, dass er jetzt insgesamt das Spitzenschach gefährdet.
Also over the board nicht. Und klar, was ich gerade schon gesagt habe, wie sind halt die Tuesdays, da bin ich mir halt eben nicht ganz
Ja,
sicher. Also
online ist sicher eine andere Geschichte.
da kann es schon gut sein, dass Leute durch Cheating da Preisgelder
Ja.
gewonnen haben, ja.
Okidoki. Okay, so, jetzt sind wir aber halt in unserem Jubiläumsjahr. Schachfreunde werden 24, also wir sind ein Schachverein. Es gibt diese ganzen Online-Plattformen, du hast gesagt, im Bus, wenn du zur Schule fährst oder sonst wohin, dann spielen da Leute auch auf dem Handy schon mal Schach. Ja, wird es den Schachverein auch weiterhin geben aus deiner Sicht? Oder ist es so, dass man die eigentlich gar nicht mehr braucht? Man kann ja online ständig spielen.
Das kann man natürlich so sehen. Ich meine, ich komme jetzt natürlich aus der Generation, die deutlich häufiger online spielt. Also so um die 99% der Spiele, die ich wahrscheinlich gespielt habe, waren online, wenn ich das jetzt mal grob schätze. Aber ich würde schon sagen, dass auch ich noch diese analogen Spiele, also wirklich dieses Over the Board und wirklich diesen sozialen Aspekt eigentlich immer noch schätze. Weil ich meine, wenn man online spielt, man kriegt ja gar nichts vom Gegner mit und es ist ja.
Ja, Wasserskifahren Mit der Schachjugend wäre
Ja.
natürlich nicht mehr so möglich, ne?
Ja, das zum einen. Und ich meine, es macht ja auch wirklich Spaß, finde ich, wenn man jetzt eine längere Partie hat und dann setzt man sich mit dem Gegner dann auch noch zusammen und man bespricht eigene Ideen und sagt, begründet, wieso man sich für bestimmte Züge entschieden hat und für andere nicht. Und
Ja, das stimmt.
das geht halt eben online verloren und ich glaube, das ist wichtig und das wird auch in Zukunft immer noch wichtig bleiben.
Ja, das war auch im Podcast mit dem Till Engel dann unsere Quintessenz. Also wir haben es ja beide auch so gesehen, dass diese soziale Komponente eben auch total wichtig ist. Ne? Hat man in der Corona-Zeit ja auch gesehen, wie doof das eigentlich ist, wenn man nur noch online unterwegs ist und niemanden mehr trifft. Ja, ich glaube das auch, dass die Vereine immer noch ihre Berechtigung haben werden. So, sehr gute Nachricht. Wir haben jetzt ein bisschen über analog und digital unter anderem auch geredet. Ein Thema noch. Wie findest du unsere Homepage?
Ja, also ich muss sagen, ich finde die eigentlich recht zufriedenstellend. Also
Das ist eine 3, oder? Als Schulnote.
nein, also zufriedenstellend in meinem Vokabular ist bedeutet schon recht gut, würde ich sagen.
Okay.
Weil ich habe da einen gewissen Vergleich. Also wenn man zum Beispiel nach anderen Spielern von anderen Vereinen guckt und auf deren Vereinswebsites oder von Turnieren, da fand ich die teilweise schon deutlich schlechter. Also, dass man deutlich schwieriger an die notwendigen Informationen kam. Und ich finde, das ist da in dieser linken Spalte, wo man all diese Mannschaften hintereinander aufgelistet findet, oder mit diesem Kalender, wo man recht schnell sieht, wann finden die nächsten Spiele statt, wann die nächsten Turniere und so. Also, ich finde, dass man eigentlich schon recht schnell zu dem kommt, wo, was man finden möchte.
Ja, finde ich auch. Dann nutze ich jetzt mal die Gelegenheit und sage auch ein paar Worte zu unserer Homepage. Also finde ich gut, dass du sie gut findest. Also ich wusste nicht, wie ein 18-Jähriger das jetzt einschätzen, aber du bist bestimmt auch andere Dinge gewohnt mit irgendwelchen aufpoppenden Videos und weiß ich nicht, was es alles gibt für tolle Effekte auf so Homepages. Das ist ja bei uns relativ schlicht und ich gebe auch zu, dass sie mittlerweile vielleicht mal so eine Auffrischung gebrauchen könnte, ne? So, was das Erscheinungsbild angeht und ein paar Funktionalitäten. Aber insgesamt möchte ich jetzt auch einmal sagen, ich finde unsere Homepage super. Es gibt ja gerade so einen Überarbeitungsprozess, also es soll bald eine neue Homepage geben, wird gerade überarbeitet. Ich hoffe aber, dass es im Wesentlichen, was Funktionalitäten angeht, eigentlich so bleibt, wie es ist, weil man kann Sachen auch verschlimmbessern. Ich hoffe, dass uns das nicht passieren wird. Und da wir ja jetzt unser Jubiläumsjahr haben und das auch ein bisschen aus Rückblicken besteht, würde ich dann jetzt einmal sagen wollen, dass für mich diese Homepage immer super war, dass die immer super aktuell war. Das liegt natürlich auch an den Leuten, die sich darum kümmern. Das ist in erster Linie der Klaus-Peter Schulz, der auch ganz wichtig ist, dass es diese Podcast-Folgen gibt, weil auch diese Podcast-Folgen ja auf unserer Homepage erscheinen und der Klaus-Peter stellt die dann immer ein. Und generell ist unsere Homepage, finde ich, immer sehr aktuell. Ja, und die Leute, die sich drum kümmern, also vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr das macht. Das ist wahrscheinlich auch nicht nur der Klaus-Peter. Gibt es auch andere, die da eben zuliefern, damit die Informationen aktuell sind auf der Homepage. Da muss es immer Leute geben, die sich drum kümmern. Das hat bei uns super funktioniert. Ich habe in der Vergangenheit, wenn ich im Urlaub war, sofort immer vom Strand aus, früher gab es noch Internetcafés, ja, da konnte man tatsächlich am Strand in ein Internetcafé gehen und sich dann die Homepage angucken. Da gab es dann immer die aktuellen Mannschaftsergebnisse. Das war wenig Zeitverzögerung. Das war aktuell. Ich finde die auch relativ einfach, was das Auffinden von Inhalten angeht, mit unseren Menüleisten. Also in wenigen Klicks ist man da, wo man sein möchte. Und ich finde auch, die ist viel besser als manche
Ja.
Homepages, die mit viel Geld von großen Organisationen betrieben werden. Also wenn man sich auch Homepages vom Deutschen Schachbund anguckt oder von der FIDE, da finde ich unsere nicht schlechter, sondern sogar eher besser. Also vielen Dank an alle, die für die Homepage in den letzten Jahren verantwortlich waren und sich darum gekümmert haben. Ja, und ich hoffe, die bleibt in Zukunft auch so gut. Okidoki, so Piotr, dann sind wir mit den Inhalten jetzt eigentlich durch. Jetzt kommt das legendäre Quiz. Einmal kurz Überblick zum Quiz, was bisher geschah. Also es gab einige Folgen bisher. Der Highscore ist immer noch bei 3. Ne, es gibt 5 Fragen
Okay, gut.
und der Highscore ist immer noch von Till und Anne Engel, die das zusammen gemacht haben. Und ja, die haben 3 Punkte erzielt. Es gab dann auch ein paar Teilnehmer, die haben ein bisschen weniger als 2 Punkte erzielt, sodass man sich auch fragen muss, ob die Fragen zu schwer sind. Ich weiß es nicht. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, die sind schon schaffbar. Aber die Bilanz bisher ist nicht gut. Und Ich will dich nicht unter Druck setzen, Piotr, aber du musst das jetzt hier wuppen, okay? Im Quiz.
Mach ich.
So, es gibt nichts zu gewinnen. Und jetzt geht das Quiz los. Erste Frage. Du bist 2005 geboren. Und was geschah denn noch in deinem Geburtsjahr im Jahr 2005? War es so, dass da Rustam Kasimdzhanov die FIDE-WM gewonnen hat? Rustam Kasimdzhanov spielt jetzt am Sonntag simultan bei uns. So, der war mal FIDE-Weltmeister. War das im Jahr 2005, als der FIDE-Weltmeister geworden ist? Oder Möglichkeit B, Angela Merkel wird Bundeskanzlerin. Oder Möglichkeit C, Jogi Löw wird Fußball-Bundestrainer.
Okay, also ich glaube, welche Antwort war nochmal der FIDE-Weltmeister?
Das wäre A.
Ja, ich
Also
glaube, ich meine, dass die es nicht ist. Ich habe vor kurzem nochmal gegoogelt, wann der überhaupt Weltmeister war, und ich weiß, es war dieser Zeitraum, 2004 bis 2008, irgendwo da, wo der
der
Weltmeister,
Zeitraum
okay.
ist richtig.
Ja,
Aber
das ist
war
die
es das Jahr
Frage, bis,
2005? So,
ich würde sagen,
Rustam Kasimdzhanov wird FIDE-Weltmeister, Möglichkeit A, Angela Merkel wird Bundeskanzlerin oder Jogi Löw wird Bundestrainer im Fußball.
Ich glaube, Jogi Löw wird Bundestrainer, kann ich eigentlich fast ausschließen. Da gab es, was war das nochmal? Das war eine Europameisterschaft im Jahr 2004, richtig, oder?
2004 war eine Europameisterschaft, das stimmt.
Ja, also das war
War nicht sehr
2005.
erfolgreich für den DFB.
Das hat 2005 Bundes, also mindestens ein halbes Jahr später Trainer wird, halte ich jetzt für unwahrscheinlich. Und ich meine, er wurde auch erst später Trainer. Also viel später, glaube ich. Deswegen, das kann ich ausschließen.
Jogi Löw ausgeschlossen. So, dann bleibt noch
Jogi Löw vollkommen
Angela
ausgeschlossen.
Merkel oder Rustam Kasimdzhanov.
Okay. Beiden bin ich mir sicher, dass es dieser Zeitraum war, aber ich bin mir über den konkreten Jahr nicht sicher. Das ist also praktisch eine 50-50-Chance.
Möchtest du jemanden anrufen?
Nein.
Das geht auch leider nicht.
Wobei doch, ja gut, das hätte ich vielleicht jemanden, aber
Wer wäre das denn?
ich würde meinen Vater anrufen.
Ah, der weiß alles.
Also ich würde nicht über Russland Präsident Charles
Ach so,
anrufen,
okay.
aber ich würde
Aber
über.
mit Angela Merkel, das wüsste er.
Ja, das wüsste
Okay.
er. Okay. Ich sage Angela Merkel.
Ja, sehr gute Entscheidung.
Ja,
Glückwunsch.
okay.
Richtig. Angela Merkel wird
Okay.
Bundeskanzlerin 2005. Und du
Okay.
warst dann auch bis
Ja.
zum Jahr 2021. Und ja, Rustam Kasimdzhanov, der Zeitraum von dir, der war richtig genannt, aber der wurde schon 2004
2004, oh, okay. Ich dachte, es wäre
Weltmeister
nach.
in Tripolis, interessanterweise. Da gab es noch
Okay.
die Gaddafis. So, und Jogi Löw wurde nicht nach der Europameisterschaft 2004 Bundestrainer, da war es nämlich erstmal Jürgen Klinsmann.
Ja,
Und Jogi
okay.
Löw war der Assistent von Klinsmann und hat dann den Klinsmann beerbt nach der WM 2006. So, also erster Punkt, sehr gut. Frage 2. Du wohnst ja in Haisingen. Haising liegt ja bekanntermaßen am Baldeneysee, ne?
Ja.
Warum heißt denn der Baldeneysee Baldeneysee? Möglichkeit A. Geht das zurück auf eine Adelige, nämlich auf Erika von Baldeney? Also das war dann eine Adelige, die die Idee zu dem Stauwehr gehabt hat. Und das Stauwehr, das ist gebaut worden zwischen 1931 und 1933, ne? Also vorher war da gar kein See. Dann hat man die Staumauer gebaut und seitdem gibt es den Baldeneysee. Also geht das zurück auf Erika von Baldeney? Möglichkeit A. Oder Möglichkeit B. Kommt das von einem alten deutschen Ausruf? Und zwar von dem Ausruf, da kommt bald ein Ei. Also Baldeney. Ja, weil bei der Planung deutlich wurde, dass dieser See so eine komische Form hat. Und deswegen dieser alte deutsche Ausruf, der dann dazu geführt haben könnte, dass der Baldeneysee so heißt. Oder Möglichkeit C, kommt das vom Schloss Baldeney. Das Stauwehr sollte nämlich ursprünglich auf der Höhe dieses Schlosses gebaut werden. Dann hat man aber festgestellt, dass das Gefälle da nicht ausreicht und deswegen musste man das Stauwehr weiter nach Süden, ist es dann vermutlich, versetzen, nämlich auf die Höhe von Werden. Ja, also kommt das daher, vom Schloss Baldeney. A, B oder C?
Okay. Also B hört sich für mich zu kurios und zu sehr wie eine Legende an, deswegen schließe ich das jetzt mal aus. Bleibt noch A oder C und ich würde jetzt nach Gefühl C sagen.
Schloss Baldeney.
Ja.
Ist richtig.
Oh,
Sehr gut, prima. Zweiter Punkt. Das bald ein Ei hatte ich nicht überzeugt.
nein, hatte ich
Okay,
nicht.
schade, ja, ist auch nicht richtig. Habe ich mir
Hätte
ausgedacht. So.
ich mir schon gedacht.
Frage 3. So, das ist eine spezielle Schachfrage, Piotr.
Okay.
Das geht darauf zurück, dass im Podcast mit Till Engel, also in der Folge mit Till Engel, wir darüber gesprochen haben, so wie ich das auch mit dir vorhin gemacht habe, ob denn die Engines eine Gefahr sind fürs Schach.
Ja.
Aber da ging es nicht so sehr um, ging es auch um Cheating, aber es ging auch stark um das Thema, ob Schach auch mal ein vollständig gelöstes Spiel sein könnte. Also ob die
Ja.
Computer so gut sind, dass man zu jedem Zeitpunkt präzise weiß, bei jedem Zug, wie die Partie am Ende ausgeht. Ne, ob ein Rechner so gut ist, das zu schaffen. Also man kann optimistisch sein, dass sie es vielleicht niemals schaffen. So, aber möglich wäre es ja schon. So, und der Till hat dann gesagt, wenn es denn so wäre, dass ein Computer das Spiel sozusagen knackt, dann könnte man ja vielleicht die Regeln ändern vom Schachspiel. Und das habe ich jetzt aufgegriffen und jetzt ändern wir mal kurz die Regeln und stellen uns vor, das Brett würde erweitert um zwei Linien. Um eine Linie links von der A-Linie und um eine Linie rechts von der H-Linie. Das Schachbrett geht ja von der A bis zur H-Linie. Und wenn man jetzt noch eine Linie hinzufügt auf beiden Seiten, dann hätte man die Z-Linie links und die I-Linie rechts. So, wie das aussieht, zeige ich dir gleich mal, weil ich habe so ein Schachbrett hier mal aufgemalt aufs Papier. Und die Quizfrage ist jetzt, also die Figurenaufstellung bleibt unverändert, also genau wie sie jetzt
Okay.
auch ist. Das heißt, links ist eine leere Linie und rechts auch. Figuren sind aber genauso wie aktuell auch beim Schach. Wie viele Züge würde denn der weiße Damenspringer brauchen, um vom Feld B1 das Feld Z3 zu erweitern? Ich zeige dir jetzt einmal, wie so ein erweitertes Schachbrett aussieht. Nämlich so.
Okay. Ja.
Okay, ein Springer von der Damenspringer, der auf B1 steht. Wie viele Züge braucht er, um das Feld Z3 zu erreichen? Möglichkeit A, 3. Möglichkeit B, 4. Oder 5. Das wäre Möglichkeit C.
Drei, ja.
Genau.
Auf keinen Fall drei. Was haben wir da, vier oder fünf? Ja, fünf.
Hast du jetzt die Route im Kopf
Ich
berechnet?
habe die konkrete Route nicht.
Ja, es sind aber leider vier.
Ah,
Schade, aber
ah,
es ist auch eine schwere Frage.
okay.
Ja,
Ja.
gibt zwei Möglichkeiten, ne? Man könnte die Route eigentlich im Kopf, gibt drei Möglichkeiten. Man könnte
Ja.
die Route im Kopf berechnen, man könnte
Ja.
raten, wäre Möglichkeit zwei.
Ja, gibt's
Die
zwei.
dritte Möglichkeit ist aber eigentlich die effizienteste. Also eigentlich muss man das gar nicht rechnen, weil B1 und Z3, die liegen auf einer Diagonale, ne? Zwei Felder getrennt. Da sind
Ja.
B1 ist ja ein weißes Feld, A2 ist auch ein weißes Feld, Z3 wäre auch ein weißes Feld. Und in so einer Konstellation
Ah.
braucht der Springer immer vier Felder,
Okay, ja, stimmt,
um
ja.
dahin zu kommen. Also
Ja, okay, mit dem Farbenwechsel, ja,
man
okay.
hätte das
Das, okay, gut, ja.
auch einfach wissen können,
Okay.
aber
Okay,
man hätte es auch
ja.
ausrechnen können. Ne?
Okay.
Okay,
Okay.
schade. So, bleibt bei zwei Punkten. Ne?
Ja.
Okay, Frage 4. Welches ist das meistverkaufte Computer-Videospiel? Du hast auch ein bisschen gezockt, hast du gesagt? Aller Zeiten. Also da geht es jetzt um die Verkaufs- und Downloadzahlen. Ist das das, was du auch gezockt hast, FIFA 18? Oder ist das GTA 5, das heißt Grand Theft Auto Folge 5 anscheinend, ne? Also
Ja.
das ist ein Auto Rennspiel. Ist Rennspiel richtig?
Nein, ich
Aber
glaube
es kommen
nicht. Das
Autos
ist
drin vor.
ein Open-World-Spiel und
Ja, okay.
das ist dieses Open-World-Spiel, wo man Leute, wo man alles theoretisch machen kann.
Okay, also GTA 5. Oder ist das Möglichkeit C, Minecraft?
Also A schließe ich aus. FIFA 18 kann es eigentlich realistisch nicht sein.
Warum?
Also es gab ja so viele FIFAs und ich meine, das ist jetzt nur ein Ableger. So bei Minecraft ist es das der eine Ableger, bei GTA 5 ist es der aktuellste, der jetzt schon seit wie viel, seit 10 Jahren oder so jetzt der neueste ist.
Welche Mannschaft hast du immer genommen bei FIFA? Lieblingsmannschaft?
Wenn ich gegen Freunde gespielt habe, Dortmund, ich bin auch Dortmund-Fan.
Okay, also
Ja.
FIFA 18 würdest du ausschließen?
Ja.
Da bleibt noch GTA oder Minecraft.
Ich glaube, dass es Minecraft ist.
Sehr gut. Nächster Punkt, schon der dritte. Minecraft ist richtig. Liegt auf dem ersten Platz dieser Statistik. 300 Millionen verkaufte Exemplare oder downgeloadete Exemplare. Zweiter Platz wäre GTA. Und FIFA 18 ist eigentlich ziemlich weit abgeschlagen,
Ja,
habe
das
ich
habe ich schon erwartet. Ja.
Auf Platz 3 liegt übrigens Tetris.
Oh, okay.
Ne, mit 100 Millionen verkauften. So, das wäre eigentlich die Quizfrage gewesen, wo es vorher die Gummipunktfrage zu gab, also die mit dem Ritter und dem
Ja.
Schachkönig, die du ja richtig gelöst hattest, aber du hast den Gummipunkt jetzt gar nicht nötig, weil du die Frage hier ohnehin richtig beantwortet hast. Diese Statistik hier hätte man nämlich vielleicht anzweifeln können, wenn du mir jetzt glaubhaft versichert hättest, du kennst aber eine ganz andere Statistik, was das meistverkaufte Spiel ist. Dann hätte ich das unter Umständen auch geglaubt. Ich habe hier aber zwei Quellen, die eigentlich seriös sind. Das eine ist die Wirtschaftswoche, das andere ist Wikipedia. Aber bei diesen Verkaufszahlen kann man immer auch den Verdacht haben, dass die auch sehr lobbygetrieben sind, ne? Also dass vielleicht auch andere Firmen andere Statistiken haben. So. Aber du brauchtest den Grundpunkt gar nicht. Sehr gut. So, jetzt hast du gesagt, du machst bald Abi und auch IB.
Ja.
So, ich weiß nicht, ob es einen IB-Ball gibt, aber es gibt auf jeden Fall einen Abi-Ball. Der wird auch auf dich zukommen, richtig?
Genau. Ja.
Gibt's auch noch einen Abi-Scherz?
Wird es gehen, ja.
Wisst ihr schon, was es wird? Aber darfst du nicht verraten, ne? Aber wisst ihr schon, was es wird?
Also ich bin in der Abi-Buchplanung involviert. Wir haben verschiedene Komitees. Ich glaube, da gibt es ein Komitee, was sich da darum kümmert. Ich weiß nicht, wie fortgeschritten die jetzt schon sind.
Okay. Gut. Wir haben ja auch erst Januar. Wir haben ja
Ja, auch
noch,
noch
wie viel?
etwas.
3 Monate Zeit oder so, ne? Okay.
Ja.
So, aber wenn du dann beim Abiball bist, ne? Vor ein paar Jahren war es noch so, dass beim Abiball unter Umständen auch so richtig getanzt wurde, ne? Also nicht nur Freestyle wie im Club, sondern halt auch sowas, was in den Tanzschulen läuft. Das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz so. Aber vielleicht ist
Ich
es ja
meine,
hin und wieder doch so. Und du sagst, also du nickst gerade,
also ich glaube
könnte
schon,
schon
dass es
sein.
auch immer noch so ist, ja.
Okay. Ja, eventuell kommt es auch auf dich zu. So, und welcher Tanz oder was der nachfolgenden drei Dinge kann denn da auf jeden Fall nicht auf dich zukommen? Der Jive, der Cosmopolitan oder der Paso Doble beim Abiball?
Also die letzte Option, der Pasodoble, hört sich für mich zu. Es geht ja darum, dass wahrscheinlich alle Tänze eher informeller Art ist.
Ja, weiß nicht.
Das würde ich mir
Was
sonst.
könnte auf dem Abiball denn vorkommen? Könnte da ein Jive vorkommen? Könnte da ein Cosmopolitan als Tanz vorkommen oder könnte da ein Paso Doble vorkommen?
Ist das Cosmopolitan eigentlich nicht eigentlich auch ein Drink? Ja, das ist eigentlich Cosmopolitan.
Ist ein Cocktail. Genau,
Ja.
richtige Antwort. Sehr gut. 4 Punkte für den Piotr. Neuer Highscore. Ja, Cosmopolitan ist ein Cocktail. Also der könnte
Ja.
natürlich auf dem Abiball schon auch
Ja, okay,
vorkommen,
ja, das
aber nicht als
ja.
Tanz.
Okay.
Ja, sehr gut. Okay, so,
Gut,
4 Punkte.
ja.
Gut gemacht. So, dann sind wir am Ende des Podcasts. War schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe, du kommst dann gleich durch den Schnee auch gut zurück. Dann gucken wir das nächste Mal, wie der Schnee in Essen liegen wird. Jo, und es ist so, dass das Schlusswort immer den Gästen gehört. Das bist du. Ich würde dich fragen, was du unserer Jugendabteilung im Verein wünschen würdest, wie es da weitergeht, generell und so für die nächsten Jahre. Was würdest du uns da wünschen?
Also ich bin jetzt mal optimistisch und antworte es kurzfristig und ich wünsche, dass wir in der Jugendliga auch den direkten nächsten Aufstieg schaffen. Das ist so das kurzfristige Ziel. Und mittelfristig glaube ich schon, dass da recht viel Potenzial ist. Und ich hoffe, dass wir vor allem auch in der U20, weil bei uns ja die Sache jetzt so, ich glaube, der Kemal ist schon etwas älter. Gelger und ich sind jetzt auch schon Jahrgang 2005, also wir werden da nicht mehr so lange dabei sein. Aber ich hoffe, dass auch wenn wir dann da auch zu alt sein werden, dass wir trotzdem dasselbe Niveau halten können und dass die Leute das gut auffangen können.
Okay, dann vielen Dank.